LaBroad von Andreas, Anna und Dominik. Folge 122, freundschaftlich durch Irland mit Dominik und Andreas.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts LaBroad von und mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag, außerdem bei der Dominik.
Hallo.
Und auch sonst keiner, denn es ist wieder eine Folge, die natürlich wieder heißt Freundschaftlich in. Und dieses Mal geht es nicht nach Andalusien und auch nicht nach Finnland und Estland und Lettland, sondern dieses Mal waren wir freundschaftlich in Irland unterwegs. Freundschaftlich in Irland bedeutet, dass du und Tobi und ich und Miriam, also wir zwei Pärchen, zusammen Urlaub gemacht haben. Und zwar in Irland. Das war sehr schön. Das ist auch gar nicht allzu lang her. Also wir sind ihr seid vor 2 Wochen wiedergekommen, wir vor 1,5. Man sieht also, wir sind so ein bisschen auseinander gedriftet, wir sind 5 Tage länger geblieben. Damals, wir erinnern uns, in Andalusien seid ihr 5 Tage länger geblieben und so hat sich das quasi ausgeglichen, weil ihr ja gar nicht so lang wolltet. Nee, sowas nicht, aber Urlaubstage ist ein rar gesätes Gut und dementsprechend muss man halt gucken, wo man bleibt, wenn man noch andere Orte anschauen möchte. Deswegen wart ihr jetzt 1,5 Wochen quasi und wir so ein bisschen über 2 Wochen in Irland. Mhm. Wie kam es denn dazu?
Ja, ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern, wie wir auf Irland kamen. Also ich glaube, wir hatten einfach so gesagt, okay, wir waren jetzt irgendwie im Südwesten von Europa, dann waren wir im Nordosten. Jetzt können wir uns halt irgendwie die anderen beiden Regionen aussuchen, ob Südosten oder Nordwesten. Und ich glaube, es war dann einfach so ein, ah ja gut, nehmen wir mal wieder ein kühleres Land, das klimatisch für manche Leute von uns auf jeden Fall angenehmer ist. Und
meinst du mich damit?
Vielleicht. Ich will ja niemanden an den Pranger stellen. Und da Tobi und ich ja letztes Jahr im Südosten waren, auf dem Balkan, hat sich Irland einfach irgendwie angeboten. Und ich glaube, da haben wir uns sehr schnell alle mit anfreunden können.
Ja, und das war ja auch schon irgendwie bei uns allen ja auf der Liste. Du warst zwar schon mal da, aber es ist auch schon geraume Zeit her. Miriam war auch da, allerdings nur kurzzeitig im Rahmen ihres Auslandsstudiums, was sie ja in England hatte, war sie auch ein paar Tage noch in Irland. Aber so richtig ganz deep erkundet, so wie wir es diesmal jetzt gemacht haben, mit über 3000 Kilometern Autofahrt, hatten wir keiner von uns. Dementsprechend war dann auch die Planung entsprechend sehr groß. Also wir haben ab Januar haben wir im Prinzip schon mehrfach uns zusammengefunden, die einzelnen Tage durchzugehen. Und da großes Shoutout an insbesondere dich, aber auch natürlich auch an Miriam, die ihr euch da sehr, sehr stark gemacht habt und geschaut habt, was wollen wir uns überhaupt alles angucken. Ich sag mal so, Tobi und ich waren da nicht so involviert, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben dann andere Dinge getan und ich bin ja auch zum Beispiel ganz viel Auto dann gefahren, nicht wahr? Also immerhin habe ich das gemacht.
Genau. Und ich meine, wir können nicht alle 4 irgendwie das Ding komplett durchstylen, das wird zu Konflikten führen. Insofern war es so, Miriam hatte ein paar Orte, wo sie auf jeden Fall hin wollte. Ich hatte ein paar Orte, wo ich auf jeden Fall hin wollte. Und der Rest hat sich irgendwie logisch ergeben. Und dann hat es auch perfekt gepasst. Ob wir das nochmal genauso planen würden, da kommen wir natürlich später zu.
Ja.
Weil das ist ja immer unser Gespräch beim letzten Abendessen. So, was war gut, was war schlecht, was würde man wieder so machen, was würde man anders machen. Und da gibt es wieder Sachen, die wir ja auch erzählen können. Aber nichtsdestotrotz hatten wir einen fantastischen Urlaub, das können wir schon mal vorwegnehmen, und haben sehr viele schöne Sachen gesehen.
Auf jeden Fall. Angefangen hat das Ganze mit einem Flug von Frankfurt aus. Wir sind am Mittwochabend vor Christi Himmelfahrt, also 2025, wenn man das ganz weit in der Zukunft hört, diese Folge, also Ende Mai, sind wir losgeflogen von Frankfurt nach Dublin. Das ist ein 2-Stunden-Flug, also ziemlich entspannt, ganz normal fliegt man da eben rüber, landet dann in Dublin. Der Flughafen Dublin ist etwas außerhalb, wie so oft, in dem Fall nördlich von der Stadt. Wie kommt man dann von da aus am besten in die Stadt selbst, in dem Fall mit dem Bus? Also wir hatten uns überlegt, nehmen wir irgendwie einen Uber oder fahren wir halt mit dem Bus, und dann ist es der Bus geworden, der dann, ich glaube, 10 Euro tatsächlich, ja, man muss dazu sagen, Irland, ne, Republik Irland hat natürlich den Euro. Ich hatte trotzdem jedes Mal das Gefühl, Dollar sagen zu müssen, was ich einfach als Bedürfnis habe, wenn ich Englisch lese und Preise sehe, denke ich automatisch Dollar. Das ist in mehreren Ebenen falsch, weil wir waren ja dann später in Nordirland und da ist ja dann der Pfund. Also auch da ist Dollar natürlich einfach die falsche Währung, aber es ist, ich kann nicht umhin. Ja, sind wir mit dem Bus dann in die Stadt reingefahren. Von dort aus mussten wir dann noch ein paar Minuten laufen. Tatsächlich auch in Regen. Also Irland hat uns dann schon direkt richtig empfangen mit dem typisch irischen Wetter, nämlich durchaus sehr regnerisch.
Ja, das stimmt. Wir waren zum Glück darauf eingestellt. Also ich meine, damals in meinem ersten Irlandurlaub war es auch so, es hat sehr oft geregnet. Und da muss man einfach von ausgehen. Und das sagt dir auch wirklich jeder. Und es stimmt vermutlich auch in 90% der Fälle, dass es viel regnet, aber meine Güte, es gehört irgendwie dazu. Also es gibt, glaube ich, keinen Urlaub, den ich bisher gemacht habe, wo ich so sehr wo es mir so sehr egal war, ob es regnet oder nicht, wie in Irland.
Richtig. Und wir hatten, man muss ja dazu sagen, wir hatten ja auch, ne, um das schon mal vorwegzunehmen, mit dem Wetter ja relativ viel Glück. Also meistens hat es ja tatsächlich nachts geregnet. Da war es uns dann wiederum egal. Und die allermeiste Zeit sind wir tagsüber ja trocken geblieben.
So ist es, genau. Und so schnell der Regen kam, so schnell ist er meistens auch wieder weg. Weil es ist auch sehr windig und sorgt für schnelle Wetterumschwünge.
Korrekt. Aber gut, wir sind jedenfalls dann zu unserem Hostel gelaufen für die erste Nacht. Ja, tatsächlich ein Hostel. Dublin selbst ist wahnsinnig teuer, also auch zum Leben, aber auch was Hotels und sowas angeht. Wir haben da ein Hostel gefunden. Ehrlich gesagt fand ich das nicht so dramatisch. Also das war, wir hatten ein Sechsbettzimmer halt zu viert, da war auch sonst kein anderer drin. Das war voll in Ordnung. Da halt ne, relativ großes Badezimmer sogar noch mit dabei, mit Dusche und WC und allem. Also das war schon voll in Ordnung, kann man sagen, dieses Hostel. Ich sag mal, das Problem im Hostel war nicht das Gebäude und auch nicht das Personal, sondern die anderen Leute. Also wir hatten in der zweiten Nacht, in der wir da waren, hatten wir sehr stark alkoholisierte, in dem Fall Niederländer vor der Tür stehen, die einfach das Bedürfnis hatten, gerne nachts um drei 20 Mal, also wirklich 20 Mal, vielleicht war es auch mehr, mit der Tür zu knallen, dass man halt denkt, das ganze Gebäude fällt gleich auseinander und dann noch rumzuschreien und sowas. Also es ist echt fatal. Ich, der ja normalerweise nicht in irgendwelchen Hostels unterwegs ist, war dem sehr abgeneigt. Also ich fand das ehrlich gesagt nicht so schön. Dom, der normalerweise damit kein Problem hat, hat es nicht mehr mitbekommen, der hat gepennt.
Richtig, aber ich bin wach geworden von dem lauten Gebrüll der Möwen. Also in Irland sind überall Möwen am Start und da ich am Fenster geschlafen habe, haben die mich geweckt. Finde ich aber auch irgendwie die nettere Art und Weise aufzuwachen.
Auf jeden Fall. In der Nähe von unserem Hostel waren wir dann am Morgen frühstücken in einem, das ist so ein All-Day-Breakfast-Ding. Da haben wir irgendwie so ein Wrap oder sowas, so ein Sandwich-mäßig geholt. Und sind dann losgezogen. Die Stadt selbst hat natürlich insbesondere halt viele Kirchen und Parks und sowas. Es ist halt die Hauptstadt. Und ja, was haben wir da so gemacht? Wir sind erstmal am Anfang irgendwie durch den Park gelaufen und sei vorweg gesagt, wir haben uns jetzt nicht irgendwie super viele Museen angeschaut und besonders viele Kirchen oder sowas von innen gesehen, sondern wir wollten dann erstmal so einen Gesamteindruck von der Stadt haben.
Genau. Ich will niemandem irgendwie einen schlechten Eindruck von Dublin vermitteln, aber damals war es so, in meinem Urlaub, den ich gemacht hatte, war Dublin so, ja, da ist man halt, weil man muss da irgendwie halt hin, wenn man hinfliegt und dann lohnt es sich natürlich auch, da mal einen Abstecher reinzumachen, aber es hat mich wirklich nicht vom Hocker gehauen und deswegen habe ich auch relativ schnell bei der Planung gesagt, hey, ich würde da die Zeit relativ kurz halten. Wenn man gerne feiern geht, ist, glaube ich, Dublin wirklich fantastisch. Wenn man Museen sehen will, sicherlich auch. Aber das ist echt so eine Sache. Also alles, was man sich in Dublin so von innen angucken könnte, ob es jetzt irgendwelche Museen sind, irgendwelche Führungen durch das Guinness-Haus, die Guinness-Fabrik, das kostet dann immer mal schnell so 20 Euro pro Person aufwärts.
Ja.
Und wenn da haben wir einfach gesagt, ja komm, lassen wir. Wir haben einen Tag hier, den verbringen wir einfach zu Fuß. Da sehen wir viel, sehen viele coole Sachen und das muss dann erstmal reichen.
Richtig. Ihr wart dann relativ am Anfang schon in der Kathedrale. Mit ihr meine ich dich und Miriam. Das war die Liberties of Christ Church Cathedral, in der ihr da unterwegs wart. Wir, Tobi und ich hatten keinen Bock da drauf und sind währenddessen da draußen geblieben und haben halt da draußen einfach nur ein bisschen geplaudert. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich sehe natürlich trotzdem die Bilder, die Miriam gemacht hat. Ist halt eine Kirche, was willst du machen?
Ja, schöner Mosaikboden, halt eben so diese, wie auf den britischen Inseln, so diese andere Art von Kirche. Wer schon mal in London in irgendeiner Kirche war, wird sich da dann wiederfinden. Und es gibt zwei Maskottchen dieser Kirche, nämlich eine Ratte und eine Katze, die wahrscheinlich während einer Jagd in die Orgel gefallen sind und dann in der Orgelpfeife stecken geblieben sind und dort sich mumifiziert haben. Die werden da ausgestellt. Ein leicht morbides kleines Highlight zum Start.
Ja.
Ansonsten haben wir gesagt, das reicht uns jetzt an Kirchen, an Gebäuden von innen und sind zum Schloss weitergelaufen. Dublin Castle, ja, einfach eine kleine Festungsanlage mit hübschen Gebäuden mitten in der Stadt, mit einem schönen Garten nebendran. Da kann man schön durchlaufen.
Genau, wir waren später natürlich auch noch beim Trinity College, also die Universität in Dublin. Ja, also ich sag mal so, wie man sich so eine typische englische beziehungsweise großbritannische oder in dem Fall halt irische Universität vorstellt, also sehr alte Gemäuer und sehr, sehr ordentlich alles. Also so, ich sag mal, sieht nicht exakt aus wie Oxford, aber wenn man halt in Oxford oder sowas war, gibt es einem schon mal einen ganz guten Eindruck, wie das ungefähr aussieht.
Mhm. Dann sind wir auf dem Weg dahin noch durch das Viertel Temple Bar gelaufen. Ja. Das war, das hat Tobi besonders gut gefallen. Da ist wirklich eine bunte Bar nach der anderen, also ganz viel so mit Blumen draußen und ganz viel Live-Musik, knallbunte Häuser. Generell ist das so ein irisches Ding. Es wird zwar viel so mit grauem Stein gebaut, aber so diese alten Restaurants und Bars und Kneipen, die sind wirklich alle immer knallbunt. Und das sieht dann doch sehr hübsch aus. Und da werden sich wahrscheinlich auch unsere Holländer, unsere Nachbarn abends getroffen haben, denn da kann man sich sehr gut betrinken. Und wir waren da auch in der Nähe abends nochmal essen. Nee, stimmt gar nicht. Es war ein bisschen abseits davon. Egal. Ja. Auf jeden Fall gibt es da viele Restaurants und da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizugehen.
Das ist korrekt. Wir waren dann später noch ein bisschen beim Pier, also ne, ist ja auch ein Fluss, der durch Dublin geht, deswegen waren wir da auch entsprechend noch ein bisschen am Wasser unterwegs. Haben die Oscar Wilde Statue gesehen, die ist im Merrion Square und waren später dann auch noch in der Nationalgalerie. Ne, also ich muss das ein bisschen kürzer halten, wir haben schon über 10 Minuten auf dem Tacho und sind in der allerersten Stadt und ich muss dazu sagen, ich finde Dublin ist so ist very mid. Also ich finde Dublin ist nicht besonders hässlich und nicht besonders schön. Das ist einfach eine okaye Stadt. Sie ist so das Durchschnittlichste, was man so als Stadt haben kann, aber es ist auch nicht dramatisch. Also ich finde, es ist okay. Man kann es mal gesehen haben, aber man muss jetzt nicht irgendwie eine Woche lang nur Dublin machen.
Ja, ich war auch sehr dankbar, dass ihr das auch so gesehen habt, weil dann musste ich mich nicht schlecht fühlen, dass ich gesagt habe, da war ich schon, fand es nicht ganz so toll, lass uns einfach schnell weiterfahren.
Was wir können, waren uns ist recht Rahmen. Reich. Wir waren in einem sehr guten Rahmenrestaurant abends.
Das stimmt.
Mhm. Ja. Viel spannender ist aber dann der nächste Tag. Denn dann nach der zweiten Nacht, die ja wie gesagt schon ein bisschen unterbrochen wurde von den lauten Zimmernachbarn, sind wir am Morgens losgegangen, waren dann auch nochmal essen und haben uns dann ein Auto gemietet. Das war natürlich schon vorab gebucht und sowas, ne? War bei einem großen Auto, einem großen deutschen Autovermieter hatten wir das abgeholt, der mitten in der Stadt war. Das war der Vorteil, weil wir wollten nicht wieder zum Flughafen rausfahren müssen, um das Auto zu mieten, sondern wir hatten eben auch, dieser Vermieter hatte auch eine Niederlassung in der Stadt und da haben wir unser Auto abgeholt. In dem Fall war es ein Dacia Duster. Ist jetzt kein riesiges Dingen. Es ist, wir waren aber auch, zu viert und da wir wussten, dass wir jetzt irgendwie nicht einen Touareg oder einen Q7 oder sowas mieten, sondern halt irgendwie normal großen SUV oder SAV, je nachdem, wie man es halt so sieht, ist das, ja, wussten wir, dass wir uns mit dem Gepäck so ein bisschen einschränken müssen. Haben wir dann auch gemacht und dementsprechend hat es auch alles gepasst. Das Ding war knallvoll, also auch im Kofferraum. Ne? Also ich sag mal, die Heckscheibe, die war halt zu, aber ich habe immer noch Außenspiegel, so gesehen gar kein Problem. Und die hinten auf der Rückbank saßen, hatten zwischen sich noch einen Rucksack stehen, aber es hat trotzdem alles irgendwie reingepasst und es war jetzt auch nicht so, dass jemand die ganze Zeit die Knie unterm Kinn haben musste.
So ist es. Ein bisschen Sorgen macht man sich ja, wenn man so denkt, okay, man muss jetzt im Linksverkehr fahren, aber der Andreas, der alte Hase, der kennt das ja schon aus Neuseeland und aus England und deswegen war das gar kein Problem.
Richtig, auch wenn die erste halbe Stunde fühlt sich immer komisch an, weil ne, gerade auch mit links schalten ist halt wirr, ich bin schon auch manuell gefahren in England, aber mit links schalten fühlt sich immer erstmal komisch an, insbesondere weil ich ja selbst schon halt viele Jahre jetzt nicht mehr geschaltet habe, weil ich halt ein Elektroauto habe, aber im Allgemeinen, ja, nach einer halben Stunde kriegt man das auch hin und als wir dann auf dem Motorway gefahren sind und irgendwann mal die, in dem Fall linke Spur, die ja die langsamste ist, verlassen haben, hatte Dom sehr treffend gesagt, wir verlassen sichere Gewässer, aber es ging dann trotzdem, insbesondere muss ich sagen, die Engländer, die Iren sind sehr entspannt, was Autofahren angeht, also da wird nicht gedrängelt, da wird nicht ständig gehupt, sondern ich sag mal so, wenn da irgendwie 120 auf der Autobahn erlaubt ist, fahren die halt einfach maximal 120, also im Zweifel fahren die sogar eher 100, ja, was ich ein krasses Konzept finde, weil bei uns ist halt, wenn da steht 120, fahren die Leute 130. Also ja, ist eine andere Herangehensweise. Fand ich sehr entspannt zu fahren da.
Ja, ein kleiner Hinweis noch zum Autofahren. Es gibt Mautstraßen in Irland. Das ist in den meisten Fällen so, dass man einfach wirklich an der Mautstation kommt, das Geld bezahlt und weiterfährt. Es gibt eine Straße oder so eine Ringstraße, glaube ich, wo das nur elektronisch passiert.
Die M50, und, ja.
Richtig, da, die geht so um Dublin drumherum. Da haben wir uns gefragt, wie man das am besten macht und wenn man eben einen Mietwagen hat. Aber da wurde uns direkt bei der Abholung gesagt vom Auto, ja, ihr seid angemeldet, ihr habt ein Budget von so und so viel, was schon quasi irgendwie dann vorab gebucht wird. Und wenn ihr das nicht überschreitet, passt es einfach so, ihr kriegt dann das Geld zurück, was ihr nicht verfahren habt und man musste sich um nichts mehr kümmern.
Genau, die rechnen das einfach direkt mit dem Autovermieter ab und deswegen mussten wir das. Normalerweise, wenn du irgendwie ein eigenes Auto hast, müsstest du dann auf eine Website gehen und innerhalb von 2 Tagen zahlen, sonst irgendwie, keine Ahnung, kommt Inkasso vorbei. Aber gut, ja, unser erstes Ziel, was wir dann von dort aus angefahren haben, war nicht direkt südlich, sondern mehr so südwestlich. Wir kommen am Ende der Reise, werden wir noch über den Süden Dublin sprechen, aber in dem Fall geht es erstmal nach Südwesten und zwar zu Cashel Rock, Cashel Rock.
Genau, Rock of Cashel.
Rock of Cashel.
Und das ist nämlich ein Kloster, aber nicht mehr in Betrieb, sondern eine Klosterruine. Und die liegt ganz hübsch auf einem Hügel gelegen und man guckt von dort aus in grüne Landschaften. Und ja, das ist so, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, so ein kleines Nationalheiligtum der Iren. Also auf jeden Fall so eine ganz berühmte Stätte, die halt im Laufe der Geschichte von Irland auch immer eine wichtige Rolle gespielt hat.
Und da lohnt es sich auch, diese Tour da zu machen. Du konntest quasi für 8 Euro einfach so rumlaufen und für 11 Euro hast du eine geführte Tour bekommen, mit der du noch in andere Räume rein konntest. Und ich finde, das waren halt 3 sehr gut investierte Euro Aufpreis, die wir da gezahlt haben. Ja, ist ja nicht so, als ob ich mir das alles auswendig gelernt hätte, was sie da entsprechend einen runtergebetet hat. Aber es ist trotzdem immer irgendwie so ein bisschen netter, wenn man was erzählt bekommt. Und so eine Stunde geht die, also ist auch nicht so übermäßig lang.
Genau. Wir wussten auch, wir würden nicht viele Touren irgendwo auf der Insel sonst noch machen. Und dann kann man das ja mal mitnehmen. So einen kleinen Geschichtsabriss von Südirland vor allem haben wir bekommen.
Ja.
Und eben zu dem Gebäude selbst Sachen. Und ja, das ist einfach ein super Einstieg gewesen. Da rundherum stehen so diese irischen Kreuze, so diese Grabstätten, die man auch so kennt, wenn man Irland hört. Und überall flogen Krähen rum und es war sehr, sehr authentisch und, wie soll man sagen, atmosphärisch.
Auf jeden Fall. Unweit davon, also tatsächlich, man hat das vom Rock of Cashel gesehen, liegt die Hore Abbey. Hore, H-O-R-E, Abbey, wie die Abbey, ist auch eine Ruine, auch eine Klosterruine, die wirklich unweit davon entfernt ist, nur halt wesentlich weniger überlaufen und auch einfach eintrittsfrei. Also da kann man einfach reingehen und sich da das ganze Ding von innen angucken, ohne dafür Geld zu bezahlen. Man hat natürlich dann dementsprechend auch keine Tour oder sowas, aber ist auch natürlich eine ganze Ecke kleiner. Aber wie gesagt, ist für mich so ein bisschen so ein Insider-Tipp, weil es halt gar nicht überlaufen ist. Da waren, glaube ich, außer uns noch so irgendwie so 2 andere Leute. Also wenn man eh schon da ist, sollte man die auch mitnehmen, wenn man, weil es ja sehr in der Nähe ist.
Man öffnet ein Gatter, man läuft über eine Kuhweide und kommt dann da an. Und da stand ein Zelt direkt vor dieser Kirche. Und man dachte sich so, wer zelte denn hier? Zelten in Irland ist eine lustige Sache, weil eigentlich auf der ganzen Insel immer mal Zelte random verteilt waren. Und meistens war direkt neben dem Zelt ein Schild, wo stand, Zelten verboten.
Ja, das war ein bisschen witzig. Aber hat die halt die wenigsten interessiert.
Offensichtlich.
Ja.
Genau. Cashel, definitiv ein toller Stop, wenn man egal wohin fährt, weil wenn man in den Südwesten von Irland will, kommt man eigentlich zwangsläufig dran vorbei. So, die erste Nacht verbracht haben wir in dem Küstenort Cove. Geschrieben C-O-B-H, aber man spricht es Cove aus, weil irisch lustig ist.
Cove ist ein Vorort von Cork. Und wenn man Cork hört, denkt man sich, ja, ist auch eine relativ große Stadt in Irland. Wieso seid ihr nicht da hingegangen? Und dann googelt man Cork und findet schöne Bilder davon und stellt dann fest, die ganzen schönen Bilder, die man von Cork sieht, sind Cove. Also das ist einfach dieser Vorort, der halt aber viel hübscher ist. Und deswegen, sollte man auch diesen Ort anfahren und nicht Cork. Also das rentiert sich nicht. Cork kann man machen, wenn man irgendwie, ich glaube, bei Apple arbeitet. Apple Europa ist, glaube ich, in Cork. Aber ich hatte davor gegoogelt, man kann nicht auf dem Campus von Apple rumlaufen, wenn man da nicht arbeitet. Deswegen hat sich das dann nicht rentiert. Vorhin wollte ich das auch gar nicht erst sehen. Jo, Cove ist ein Küstenort, wie du so richtig gesagt hast. Sehr viele bunte Häuser, auch hier, nicht wahr? Relativ kleiner Ort, direkt am Wasser natürlich gelegen, wie Küstenort. Und auch eine Kirche, die haben wir diesmal nicht von innen gesehen, sondern nur von außen. Und diesmal, da waren wir sogar schon. Wer ist wir?
Tobi und ich waren drin, war auch sehr hübsch, hat mich so ein bisschen an Sacré-Cœur in Paris erinnert, weil es auch so Ende 1800 gebaut worden ist mit sehr viel Geld, also nicht so eine uralte Kirche, sondern eben so in diesem Stil. Wenn ich jetzt künstlerisch irgendwie begabter wäre, könnte ich euch sagen, welcher Baustil das ist, aber ja, wer Sacré-Cœur kennt, wird sich da drin vielleicht ähnlich fühlen.
Möglich ist es.
Ja, das Lustige oder das eigentlich Traurige ist, also ich hatte die Fotos von Cove gesehen und dachte, oh, da würde ich wirklich gerne hin. Aber wenn man jetzt so guckt, wo wir sonst alles hinwollen, ist das schon ein kleiner Umweg und man müsste halt schon viel fahren. Und dann war Miriam diejenige, die gesagt hat, doch, doch, lass uns das bitte machen, das sieht echt super cool aus. Und ja, sie war dann allerdings diejenige, die sich bei unserem Frühstück in Dublin vermutlich etwas den Magen verdorben hat. Und dann eigentlich fast nichts von dieser Stadt gesehen hat, was echt super schade war, weil das war direkt so ein kleines Highlight für mich zum Start, weil dieses Städtchen einfach total schön war und ja, Miriam den Abend leider im Bett verbracht hat.
Das stimmt, ja, das war ein bisschen traurig. Dementsprechend schwebt auch so ein Nimbus des Unschönen über diese Stadt aus meiner Sicht auch, weil natürlich war ich jetzt nicht direkt betroffen, aber es ist ja doch meine Frau, nicht wahr? Am nächsten Tag sind wir dann von dort aus direkt weitergefahren. Ja, stopp.
Ich muss noch einwerfen, wofür Cove noch berühmt ist und was mich auch noch besonders geflasht hat. Cove ist quasi der Hafenort von Cork. Also da ist ein riesiger natürlicher Hafen, der so aus mehreren kleinen Buchten besteht. Und das ist der letzte Ort, an dem die Titanic damals gehalten hat, bevor sie dann aufbrach und nie mehr wiederkehrte.
Oh, boah, der Witz, Alter, der schreibt sich wirklich von selbst. The Cove ist der letzte Ort, bevor sie aufbrach, dann gegen den Eisberg fuhr, dort aufbrach und dann entsprechend war das der letzte Ort, an dem sie hielt.
Das könnte man auch sagen, ja. Cove ist allerdings der viel schönere Ort, um noch zuletzt zu halten. Da haben sich die Leute sicher mehr gefreut. Und wenn man ein bisschen mehr...
kalt, tatsächlich.
Sicherlich. Und wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, kann man in dem Ort auch ein paar Stätten besuchen, die mit dem Schiff irgendwie in Verbindung stehen. Beispielsweise das Tickethäuschen, wo man die Tickets damals kaufen konnte oder die Halle, wo quasi das Gepäck verladen wurde. Das haben wir nur so ganz am Rande gesehen. Hätte ich mir auch angeguckt, wenn wir nicht für den nächsten Tag schon sehr, sehr viel geplant gehabt hätten. Und dann fiel das so ein bisschen hinten runter. Aber selbst wenn man diese ganzen Titanic-Orte nicht sich anguckt, finde ich, ist Cove echt ein super tolles Städtchen.
Das ist korrekt. Kann man auf jeden Fall mal gesehen haben. Wie gesagt, Cork kann man dementsprechend auslassen. Von dort aus ging es weiter nach Killarney. Man merkt, wir sind ja schon ordentlich Strecke runtergewissen. Dublin ist so ungefähr, sag mal, sehr mittig gelegen in Irland, aber eben entsprechend im Osten. Cork ist super südlich und Killarney ist jetzt schon im Westen. Also das heißt, wir sind einmal komplett runtergefahren. Sehr viel Fahrzeit auch an diesen Tagen gehabt. Aber ich sag mal, das wird einfach generell so der Dauerzustand sein, auch was die nächsten Tage angeht. Weil wenn ihr auf einer Karte mitverfolgen wollt, wo wir waren, ihr könnt im Prinzip einmal die komplette Küste einmal einkreisen. Wir haben das alles gesehen. Gut, Killarney. Warum sind wir nach Killarney gefahren? Also beziehungsweise erstmal in den Killarney National Park.
Genau, denn wir wollten den Killarney National Park sehen.
Na sowas.
Das ist nämlich ein Fleckchen Irland, wo sehr, sehr hohe Berge stehen. Quasi die höchsten Berge von Irland sind so in der Gegend. Und direkt an der Stadt Killarney ist auch ein großer See, bestehend aus mehreren kleineren Seen, die so stellenweise eben zusammenhängen. Sehr viele Wälder. Und auch so ein paar historische Stätten, also kleine Schlösschen, ein Kloster. Das ist eh so, finde ich, so der Vibe von Irland. Es steht überall so ein graues Steintürmchen rum. Es ist überall irgendwo eine Klosterkirchenruine und dann halt eben noch eine etwas größere Burg. Mhm. Und das konnte man hier direkt super sehen. Und deswegen war unser erster Stop die Muckross Abbey. Das ist eine Klosterruine an einem See oder ganz in der Nähe eines Sees. Und wir drei konnten das relativ gut genießen. Miriam war da immer noch, sagen wir mal, nicht ganz so fit.
Malat. Was,
ja, sehr zu ihrem Leidwesen, weil sie sehr gerne auch mitgelaufen wäre. Und aber hier noch nicht bei vollen Kräften waren. Das heißt, wir haben es ein bisschen langsam angehen lassen, haben uns die Muckross Abbey angeguckt. Das Muckross House, was so ein bisschen so ein irisches Landhaus, also so ein Landsitz von Adeligen mit sehr schönen Gartenanlagen ist. Und dort haben wir was gegessen und uns dann aufgeteilt. Denn ja. Tobi und ich hatten vor, um den Macross Lake herumzulaufen. Und ja, Miriam musste leider passen.
Deswegen habt ihr das auch gemacht. Ihr seid einfach rumgelaufen und wir nicht. Ich bin dann zurück gejoggt, um das Auto zu holen, um sie dann vom Macross Haus abzuholen. Und dann sind wir beide von dort aus zu einem nahegelegenen Wasserfall gefahren und haben uns den noch ein bisschen angeschaut und haben ansonsten noch so busy halt im Auto gechillt, bis ihr dann zurückkamt. Das ging sich zeitlich auch sogar ganz gut auf. Also wir haben es irgendwie noch 20 Minuten dann da im Auto gewartet, bis ihr dann wieder da wart. Also alles verschmerzbar, sag ich mal. Und dieser Wasserfall, den habt ihr jedoch nicht gesehen. Wir ja schon. Und der war natürlich sehr nice. Der Wasserfall war wesentlich schöner als eure blöde Steinbrücke, die ihr gesehen habt.
Davon gehe ich aus. Und das habe ich euch auch sehr gegönnt, dass ihr dann wenigstens auch was Tolles hattet in der Zeit, in der wir on Tour waren. Und wir wiederum sind durch Farnwälder gelaufen, also wirklich, wo so komplette Wälder voller Farn waren, an Klippen entlang. Dann sind wir zur Brickeen Bridge gekommen. Das ist eine Steinbogenbrücke. Und zur Old Ware Bridge, eine weitere Steinbogenbrücke. Und ja, das war einfach eine super schöne Wanderung, war gar nichts los. Man ist zwischendurch durch irgendwelche Rhododendren-Alleen gelaufen und ja, hatte einfach einen tollen Tag am See.
Das ist korrekt. An diesem Abend waren wir dann auch in Killarney selbst. Dort hatten wir ein Airbnb gemietet. Das war, glaube ich, unser bestes Airbnb. Was wir hatten in der ganzen Reise. Grundsätzlich kann man sagen, wir waren, glaube ich, sonst auch nur noch in Ferienwohnungen. Ich glaube, wir hatten sonst kein Hotel mehr gemietet, richtig?
Nee, stimmt. Wir hatten nur Ferienwohnungen über Airbnb oder Booking gemietet und ja, einfach immer eine ganze Wohnung für uns. In diesem Fall hatten wir eine Doppelhaushälfte mit Reetdach. Und das war so ein bisschen norddeutsches Feeling meets britische Inseln. Und ja, einfach super schön. Und dort haben wir abends gekocht und Brettspiele gespielt.
In dem Fall Kartenspiele. In dem Fall das wunderschöne Kartenspiel Der Herr der Ringe, die Gefährten, das Stichspiel. Sehr empfehlenswert.
Ja.
Am nächsten Tag stand bei uns auf dem Zettel der Ring of Kerry.
Mhm.
Genau. Davon hatten wir selbst ja schon eine Station gesehen. Es gibt so eine nette Internetseite, die einem quasi sagt, welche Orte des Rings of Kerry man gesehen haben sollte und wo es sich lohnt, irgendwie anzuhalten, weil letztendlich ist der Ring of Kerry einfach eine Straße, die um diese Halbinsel da rumführt. Und einen davon war dieser Wasserfall und den hatten wir natürlich schon gesehen, also Miriam und ich. Und deswegen war das dann kein Ort, den wir dann nochmal angehalten haben, sondern einen anderen. Ich glaube, Ladies View war der erste, oder?
Ganz genau. Ja, vielleicht nochmal kurz, was ist denn der Ring of Kerry? Also Irland ist in Grafschaften aufgeteilt, also in Counties und eins dieser Counties heißt Kerry und Ring of Kerry, weil es ist eine Ringstraße, die halt einmal über eine Halbinsel geht, die quasi so den Großteil von County Kerry ausmacht und ja, die ist einfach möglicherweise so die beliebteste Tour, die man in Irland so macht. Also ich finde das, immer wenn ich irgendwie, seitdem ich Kind bin, gehört habe, jemand fährt nach Irland, war so die Frage, wo fährst du hin? Und dann Ring of Kerry. Also schon so Top-Attraktion, würde ich behaupten. Definitiv zu Recht.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn man die Reiseführer liest oder sich mit anderen Leuten unterhält, sagen die auch, ja, Ring of Kerry ist super, aber auch ein bisschen voll. Also man kann auch die Nachbarhalbinseln, Dingle zum Beispiel, sehr gut angucken.
Die ist drüber.
Wir haben uns jetzt einfach mal für die erste Fahrt nach Irland gemeinsam für den Ring of Kerry entschieden.
Genau.
Genau. Diese Seite, deren Namen ich tatsächlich gerade nicht finde, aber ich werde das gleich nachreichen.
Du wirst in den Shownotes verlinken.
Genau, die war wirklich fantastisch. Die hat einem sehr genau gesagt, welche Stops man am besten einlegen sollte. Auch so ein bisschen so einem gesagt, hey, wenn ihr um die und die Uhrzeit morgens losfahrt, dann schiebt ihr euch quasi vor den meisten Touristen entlang.
Das war auch sehr hart durchgeplant. Also die auf die Seite sagt sogar ja und da habt ihr dann 10 Minuten Pause, um halt irgendwie Sachen anzugucken und dann fahrt ihr weiter, die Fahrzeit beträgt so und so viel. Da steigt ihr dann wieder aus, habt 15 Minuten so. Ja, okay. Also man kann es auch ein bisschen übertreiben, aber es gibt einem schon mal, ich sag mal, ein ganz gutes Indiz, weil gerade auf dem Rückweg ist weniger als auf dem Hinweg. Also wenn man sich das halt so in Hälften einteilt, diese Straße, liegen die meisten eben auf der südlichen Seite und nicht auf der nördlichen und normalerweise, also wir sind im Uhrzeigersinn gefahren und demnach war da entsprechend mehr Zeug am Anfang und dann weniger am Ende. Und das ist ja schon mal ganz gut so als Einblick, dass man weiß, okay, gut, ich bin jetzt hier am westlichsten Punkt und wir haben irgendwie nur noch 3 Stunden Sonnenlicht. Ja, aber das geht sich schon noch aus, weil so lange braucht man jetzt von hier aus gar nicht mehr.
Ganz genau. Und ja, manchmal ist es ja so, dass man irgendwie Punkte sich auf einer Karte markiert, so da wollen wir hin. Und dann weiß man natürlich nicht, lohnt es sich jetzt länger hier zu bleiben, lohnt es sich weiterzufahren. Und dann hatte man grobe Anhaltspunkte. Ja, wir sind also jetzt zuerst an den Ladies View gefahren, wo wohl mal Queen Victoria mit ihren Ladies langfuhr. Und die Ladies waren alle so entzückt, dass man ihnen diesem Ort diesen Namen gab. Dort wurden wir von Fliegeviechern aufgefressen, wo ich nicht genau weiß, was es für Fliegeviecher waren, aber wir sind sehr schnell wieder ins Auto gestiegen und ich bin sehr froh, dass wir die komplette Reise danach nie wieder gesehen haben. Weil ich
mich sehr an die Sandflies erinnert aus Neuseeland, so ähnlich groß und ähnlich schmerzhaft. Es sind nicht die Sandflies, weil die gibt es nur in Neuseeland, aber so ungefähr waren die da auch unterwegs.
Sie sind auf jeden Fall ähnlich unnötig und wir sind direkt weitergefahren nach Kenmare. Das ist ein kleiner Küstenort, wo so die Meeresbucht quasi dann wirklich zu Ende ist. Und dort haben wir uns verschiedene Sachen angeguckt. Zunächst eine Steinbrücke, die Cromwell's Bridge, und einen Steinkreis, den Kenmare Stone Circle.
Mhm.
Der war ein kleines bisschen, ich will jetzt nicht enttäuschend sagen, es war halt so ein prähistorisches, religiöses Ding. Den haben da Leute in der Steinzeit oder in der Bronzezeit hingeklatscht. War jetzt nicht übertrieben berühmt, aber...
Ja, also ist ja lächerlich, dafür irgendwie Eintritt zu verlangen. Also sorry, da liegen ein paar Steine im Kreis und fertig. Jetzt könnte sagen, Stonehenge ist auch nicht anders. Ja, Stonehenge ist aber wenigstens größer. Also das Ding ist halt wirklich, also das ist halt Quark. So, das ist irgendwie ein Steinkreis mit 5 Meter Durchmesser. Und,
genau.
Und relativ kleinen Findlingen, die da liegen. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob da irgendwie Obelisken stehen, sondern das ist halt wirklich so ein kleines Ding.
Generell in Irland verteilt gibt es sehr viele solche Steinzeit- oder bronzezeitlichen religiösen Stätten oder irgendwelche Ringforts, die kann man mal mitnehmen. Und da die alle relativ ähnlich sind, reicht es dann, denke ich, auch, wenn man mal ein, zwei gesehen hat. Ob das jetzt dieses hier sein muss oder irgendwo sonst auf der Insel, sei euch überlassen. Ganz nett war es und dann hat man es aber auch mal gesehen.
Richtig.
Dann sind wir noch den Lover's Walk gegangen. Das war auch wieder eine Rhododendron-Ansammlung auf einer kleinen Landzunge südlich von Kenmare.
Ich muss dazu sagen, wir waren jetzt, an diesem Tag war es der 1. Juni und dementsprechend lagen sehr, sehr viele Blütenblätter schon auf dem Boden. Also wir sind quasi irgendwie eine Woche oder zwei zu spät gekommen. Davor hingen die natürlich noch alle an den Bäumen und waren dann noch schöner anzusehen, aber so wurden uns quasi Blüten auf den Weg gestreut, was ja auch nicht ganz so verkehrt ist.
Genau, so ein lila Tunnel durch den Wald. Das war schon sehr hübsch.
Ja.
Und weiter ging die Fahrt. Einfach die Hauptstraße entlang.
Man kann sie doch nicht verfahren. Das ist auch einfach, wir haben zwar immer das Navi zwischendurch angemacht, aber einfach nicht, weil wir so, muss ich jetzt links oder rechts, sondern mehr so ein, okay, in wie vielen Kilometern ist der nächste Punkt?
Richtig. Und wir sind dann eben durch das Dörfchen ins Neem gekommen und kurz danach zu dem, ich werde es jetzt mal einfach Stake Stoneford aussprechen. Die Sache ist, in Irland können Namen, Ortsnamen Englisch ausgesprochen werden oder sie sind an den irischen so originalen Namen quasi angelehnt worden und dann können sie teilweise komplett anders ausgesprochen werden und haben nichts damit zu tun, wie man es schreibt. Ich nenne es jetzt einfach mal Stake Stoneford und so wird das sich diese Folge durchziehen, dass wir das so nach bestem Gewissen aussprechen. Ja, das ist einfach eine Verteidigungsanlage, das ist quasi ein großer Kreis aus Steinen, eine große Steinmauer. Wir lasen noch im Reiseführer, auf die man vielleicht nicht unbedingt drauflaufen sollte, weil wenn das viele Leute machen und Steine runterkicken, wird das Ding irgendwann mal kaputt gehen. Wir haben es dann doch gemacht und dafür gesorgt, dass keine Steine runterfallen und wir vorsichtig laufen.
Richtig, aber das Ding ist auch knallvoll. Also ich sag mal, jeder, der da ist, läuft da oben draußen rum und kann sagen, ja, wir würden alles machen. Ja, aber in dem Fall, also come on. Ist jetzt nicht so, als ob wir das irgendwie maßgeblich dazu beigetragen hätten, dass das Ding kaputt geht.
Wir wollen es hoffen. Und dann ging es weiter. Wir sind zu einem Strand gefahren.
Der Main Beach.
So ist es. Wieder mal, ähnlich wie bei diesen prähistorischen Städten, Irland ist einfach vollgepackt mit schönen Stränden, mit Klippen, wo man am Wasser steht und einfach tolle Aussichten hat. Und wir hätten viele andere Strände nehmen können, wir haben uns aber für diesen entschieden und der war einfach sehr schön. Da war wieder mal eine Kirche mit Friedhof, so direkt am Wasser. Dann waren da eben tolle Felsen und ein schöner Strand, was will man mehr? Und weiter ging die Fahrt. Man muss sich gegen Ende des Ring of Kerry so ein bisschen überlegen, ob man eben die lange Route fährt und dann noch die Ballinskellig-Halbinsel auf der Kerry-Halbinsel mitnimmt. die hat als Hauptattraktion quasi sehr, sehr schöne Klippen und den Blick auf die Skellig Islands. Und die Skellig Islands sind eins von zwei Weltkulturerbestätten in Irland. Die sind wirklich sehr weit vorgelagert, also da kommt man nicht so leicht jetzt mit dem Boot hin.
Und wenn man das will,
ja, also kurz abgeschätzt vielleicht so 20 Kilometer vor der Küste mit sehr rauem Wellengang. Und ja, da kommt man einfach wirklich fast nicht hin. Also die Touristenzahlen sind da stark reduziert und weil da auch viele bedrohte Vogelarten unterwegs sind. Und deswegen, ja, zahlt man irgendwie 80 Euro oder 100 Euro aufwärts pro Person. Das haben wir gelassen, aber wir haben sie uns aus der Ferne angeguckt und sind aber in erster Linie wegen dieser Klippen auf diese Halbinsel gefahren. Und die heißen nämlich Kerry Cliffs und sind an der Westküste von dieser Halbinsel. Und da haben wir Eintritt bezahlt, was war das, vielleicht 7 Euro pro Person.
Kann sein,
auch ja. Sehr wohl investierte 7 Euro, weil das waren vielleicht meine Lieblingsklippen von dieser gesamten Urlaubsfahrt.
Das stimmt, das ist tatsächlich so. Und die hatte ich halt überhaupt nicht auf dem Zettel, weil man hat die Cliffs of Moher halt irgendwie, ne, von denen hat man mal gehört und dachte, jo, die werden bestimmt schön. Aber diese fand ich persönlich noch schöner, muss ich sagen.
Ja, ich auch, weil die sind Port einfach Magie so komplett zerklüftet. Ja, so kurz vor diesem Port Magie oder wie auch immer man das ausspricht. Das ausspricht.
Portemonnaie, aha. Ja, irgendwo da in der Nähe war das. Und das war wirklich krass. Also ich habe ja lange Haare und ich habe quasi die Hälfte des Urlaubs nur durch meine Haare durchgesehen, weil super viel Wind war die ganze Zeit. Aber das gehört natürlich zu Irland mit dazu. Und gerade dieser Wind und dieser raue Wellengang machen die Klippen halt eben umso malerischer. Und vor allen Dingen das Wasser total klar von da oben. Also wirklich sehr schön anzusehen. Da kann man durchaus die eine oder andere Minute verharren und sich das einfach mal so ein bisschen zu Gemüte führen, wie denn da die Wellen gegen den Stein ballern.
Ganz genau. Und ja, das ist einfach ja, total beeindruckend. Man kommt richtig nah an die Klippen dran und das ist auch der Grund, das werden wir dann später erzählen, was mir hier besonders gut gefallen hat. Dann ging es weiter auf Valentia Island. Das ist eine kleine Insel, die aber mit einer Brücke mit dem Festland oder der irischen Hauptinsel verbunden ist. Und dort kann man auch nochmal auf sehr hohe Aussichtspunkte fahren. Also im nördlichen Bereich der Insel sind wir nochmal ein paar Aussichtspunkte abgefahren, hatten nochmal sehr schöne Blicke auf die Gegend.
Ich war zu dem Zeitpunkt schon ehrlich gesagt ein bisschen im Eimer. Es war jetzt an der Stelle auch schon 6:30. Ich war den ganzen Tag da on Tour. Ich hatte das Auto noch nicht allzu lang. Also ist auch, ne, das zieht sich auch durch hier. Ne? Immer wieder viele Punkte angucken und dann immer wieder weiterfahren. Und wie gesagt, an der Stelle war es halt 6:30 und wir hatten noch weitere Orte, die wir angefahren sind. Deswegen habe ich bei dem so ein bisschen Pause gemacht.
Genau. Ja, das war uns ja auch irgendwie klar, dass wir immer dann vor Ort entscheiden müssen, wie viel können wir noch, wie ist die Stimmung in der Gruppe. Aber das klappt ja in der Regel ganz gut.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, hier machen wir die kurze Verweildauer, fahren weiter und hatten dann eigentlich nur noch so einen richtigen Stop, nämlich den Ross Bay Beach. Und wenn man dahin fährt, ist der Strand schon mal sehr, sehr lang und schön. Und ganz besonders ist aber, dass man da so eine relativ steile Straße dann bergab drauf zufährt und einfach, ja, fantastische Aussicht nochmal während der Fahrt hat. Und dann haben wir am Strand nochmal kurz eine Pause gemacht und sind dann aber auch weiter durchgefahren nach Killarney. Wir hatten ja gesagt, es war der 1. Juni. Der 2. Juni war ein Feiertag in Irland. Und zwar ist immer der erste Montag im Juni ein Feiertag. Und das sorgte dafür, dass die Stadt eigentlich komplett überlaufen war und man kaum einen Parkplatz gefunden hat oder geschweige denn in die Stadt reinfahren konnte. Wir hatten dann auch Glück, dass wir in einem Restaurant noch einen Tisch bekommen haben.
Na, weil die Stadt war reserviert, aber an dem Abend.
Genau, die Stadt war proppenvoll und da ja, waren die Iren in Feierlaude. Wir
so,
haben
so sagen.
Uns sehr platt dann ins Restaurant gesetzt, was gegessen und dann einfach nur noch ab ins Bett. Am nächsten Tag hatten wir ursprünglich mal überlegt, ob wir noch auf die Dingle-Halbinsel fahren. Haben dann aber gesagt, naja gut, wir hatten jetzt gestern so eine Rundtour auf einer Halbinsel mit schönen Klippen und kleinen Fischerdörfern. Dann fahren wir lieber früher weiter, denn der nächste Stop war Galway, wo wir übernachten wollten. Und das ist auch eine ganz schöne Strecke.
Eine ganze Ecke entfernt, ja.
Richtig. Ja, Also uns war von Anfang an klar, wir packen wieder mal den Urlaub sehr, sehr voll. Andere Leute schlagen wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen und sagen, was, ihr habt irgendwie super schöne Orte ausgelassen, um irgendwie alles reinzuquetschen. Ja, so sind wir halt irgendwie. Also es war uns klar, dass es so kommen könnte, aber dennoch haben wir eine super Auswahl an Orten gehabt.
Das ist richtig. Wir haben auf der Fahrt nach Graubay das System ein bisschen gedribbelt und haben eine Fähre genommen, ne? Weil auch da, also die westliche Seite von Irland ist sehr zerklüftet mit sehr vielen Halbinseln. Und wenn man da irgendwie drüber will, kann man halt entweder einmal über Limerick fahren oder aber man fährt einfach mit einer Fähre rüber, was wir dann entschieden haben. Ich glaube, es waren irgendwie 20 Euro für das komplette Auto, also 5 Euro pro Person. Genau. Das kriegt man, glaube ich, gerade noch so gestemmt und konnte damit entsprechend dann übersetzen und war dann schneller unterwegs.
Genau, von Tarbert nach Killymare. Und wir hatten gelesen, dass man auf dieser Fährfahrt manchmal Delfine sieht. Das hat dann natürlich auch noch ein bisschen die Entscheidung beeinflusst, dass wir da langfahren. Wir haben keine Delfine gesehen, aber nun ja, sie wohnen da, sie haben sich noch nicht gezeigt.
Ja.
So, nächster Stop waren dann die Cliffs of Moher. Das ist so die mit Abstand bekanntesten Klippen in Irland. Die sind mal in Harry Potter Teil 6 im Film mit aufgetaucht und spätestens seitdem halt so komplett berühmt.
Das ist das, wo Harry und Dumbledore landen, als sie das Amulett suchen, den nächsten Horcrux für die Potterheads da draußen.
Genau. Und die Klippen sind nicht die höchsten, sind schon sehr beeindruckend, aber eben auch sehr überlaufen. Also das war wahrscheinlich der mit Abstand vollste Ort, den wir auf der gesamten Reise den wir gesehen haben. Und ja, halt eben so ein kleines bisschen abgeschirmt. Also die Sicherheitsvorkehrungen sind halt schon so feste Wege mit relativ hohen Steinmauern, sodass man nicht nah rankommt. Dann sind einige Bereiche, die könnte man theoretisch erlaufen, aber die sind dann abgesperrt. Wahrscheinlich, weil sie auch einfach bei den Touristenmengen nicht wollen, dass da zu viele Leute dran rumklettern. Ich nehme an, da sind auch schon genug Unfälle passiert. Also man kann es irgendwie verstehen, dass das so ein bisschen abgeschirmt ist. Aber das ist eben der Punkt, warum ich sage, die Kerry Cliffs waren sehr viel cooler, weil man einfach wirklich bis vorne drankommt, ohne runterzufallen. Und hier das so ein bisschen sich mit vielen Leuten teilt und schlechtere Sicht hat.
Richtig, man muss dazu sagen, dass es jetzt da so diese Mauern gab, fand ich jetzt gar nicht so erschreckend. Ja, man hat weniger Sicht, aber an dem Tag war es wirklich extremst windig, also auch sehr böig. Also da hätte ich mich, wenn dieser ganze Weg jetzt irgendwie fünf Meter näher an den Klippen gewesen wäre, auch so äußerst unwohl gefühlt ohne Absperrung. Und in dem Fall war es dann nicht verkehrt. Insgesamt muss ich allerdings sagen, die Cliffs of Moher haben sich insbesondere, weil wir am Tag davor eben diese anderen schönen Klippen gesehen haben, so ein bisschen abgestunken dagegen. Ne? Also du hast schon gesagt, das sind halt die berühmtesten, aber es sind in meinen Augen auch nicht die schönsten Klippen, die wir da insgesamt gesehen haben. Was ich schade fand, weil ich hatte mich, wie wir ja wissen, nicht besonders stark auf diese ganze Reise vorbereitet im Vorfeld. Ne? Es ging ja viel von euch aus. Und ich hatte die Cliffs of Moher halt eben so als großen Ort, von dem hat man schon mal gehört. Miriam war auch 2019 schon mal da. Das hat man eben gehört und deswegen wusste man, okay, das wird bestimmt total schön. Und ich war da so ein bisschen underwhelmed, als ich dann da war. Einfach nur, weil ich ja quasi so, also es ist nicht kein schlechter Ort, ja, keine Frage, aber wenn man eben am Tag davor diese anderen Klippen gesehen hat, dann sind die halt ein bisschen schwächer. Wir haben von dort aus Puffins gesehen. Puffins sind Papageientaucher, allerdings nicht sehr, sehr nah, sondern durchaus weit entfernt und auch schwer zu sehen. Da waren auch so Guides, die da rumgelaufen sind, die haben nicht nach Puffins gesucht, sondern die waren mehr so drauf aufgepasst, dass Leute keinen Quatsch machen. Und die hatten ein Fernglas dabei und Miriam hat es sich dann einfach mal zur Aufgabe gesetzt, dieses Fernglas von dieser Person zu erfragen, um dann mittels dieses Fernglases nach Puffins Ausschau zu halten. Und Dom hat sie gesehen, was macht die da? Ah, die gucken nach Puffins? Dann mache ich das auch. Da und Tobi und ich waren so, Leute, ist okay. Naja.
Der O'Brien's Tower ist so ein Türmchen, was an den Klippen steht. Da kann man dann irgendwie eine halbe Stunde anstehen, um da mal reinzugehen. Ich weiß nicht, warum man das tun sollte. Aber wenn man dann dahinter weitergeht, da kommt man dann noch zu so einem kleineren Klippenabschnitt und da konnte man fantastisch die Vögel sehen. Und ja, Miriam hat dann einen richtigen Run ausgelöst. Also als dann die ganzen Touristen gesehen haben, oh, man kann diese Frau fragen und dann das Fernglas nutzen und dann sagt sie einem, wo Puffins sind, kam die Frau quasi nicht mehr dazu, selbst nach Vögeln zu gucken. Sehr nett von ihr, aber meine Güte, sie arbeitet da. Sie ist, es ist ihre Aufgabe gewesen und dann dachte man sich, okay. Wir sind weitergefahren dann von den Klippen, noch in das kleine Dörfchen Dulin. Von dort aus könnte man noch eine Fährtour machen, wo man quasi mit einem Schiffchen die Klippen entlang fährt. Das hat Miriam letztes Mal auch gemacht, war auch sehr begeistert davon. Aber wir haben ja schon gesagt, es war sehr windig an dem Tag. Mhm. Und kleiner Spoiler vorweg, es ist eine gute Entscheidung gewesen, dass wir das nicht gemacht haben. Der nächste Punkt, der auf unserer Liste stand, war der Burren-Nationalpark. Und das ist so im Grunde genommen die gesamte Gegend, so nördlich von diesen Klippen. Dort ist eine, ja, Karstlandschaft, also so eine sehr, sehr graue Landschaft aus Steinplatten. Genau, so Steinplatten mit Rillen dazwischen. Man kennt es auch aus anderen Ländern oder, ja, man kann das jetzt nicht nur hier in Irland sehen, aber es ist definitiv eine sehr große Fläche, die von diesen sehr beeindruckenden Formationen irgendwie bedeckt ist. Das ist der Ort, wo so die meisten Pflanzen in Irland wachsen, also die meisten verschiedenen Pflanzenarten, weil es einfach so ein karger Lebensraum ist. Und da hätten wir eigentlich gerne eine Wanderung durchgemacht. Aber da kam wirklich der stärkste Regen, den wir eigentlich in dem gesamten Urlaub hatten.
Ja, und das fiel dann sprichwörtlich ins Wasser, das Ganze.
So ist es. Also wir sind an einer Stelle mal ganz kurz ausgestiegen, konnten dann mal so ein kleines Gefühl dafür kriegen, wie das ist. Aber es war wirklich so absurd nass, dass wir da keine 5 Minuten verweilen konnten.
Ja.
Und sind dann leider weitergefahren. Aber auch da kann ich sagen, wir sind nochmal an einem anderen Ort gewesen, wo man eine ähnliche Landschaft sehen konnte. Und deswegen war das jetzt im Nachhinein noch zu verschmerzen.
Aber das ist der Spoiler, warum wir das nicht hätten machen sollen, weil wir quasi noch nass geworden wären.
Nee, weil wir am nächsten Tag eine Schifffahrt geplant hatten. Ach so. Wie du dich vielleicht erinnerst.
Ja, okay, gut. Kommen wir zum nächsten Tag. Wir waren ja in Galway dann der Nacht. Da wir relativ spät angekommen sind, haben wir von der Stadt auch nicht mehr so viel gesehen. War aber auch gar nicht die Intention. Und am nächsten Tag, also haben wir Pizza abends bestellt. Das war gut. Und am nächsten Tag sind wir losgefahren von Galway aus, gehen Westen bis zu dem kleinen Küstenort, der da heißt
Rossaville.
Genau der. Von dort aus fahren Schiffe los. Und zwar zu den Aran-Inseln. So heißen sie auf Deutsch. Aran Island heißen sie auf Englisch. Und davon gibt es 3. Wir waren auf der größten, die da heißt Inishmore.
Ganz genau. Und das war nämlich von meinem Pfadfinderlager 2009 mein absolutes Highlight von dem gesamten Urlaub. Und ich habe gesagt, in der Regel sehe ich ja gerne lieber neue Orte, als nochmal zu alten zu fahren. Aber dieser Ort hat mich so dermaßen beeindruckt, dass ich gesagt habe, hey Leute, lasst uns den nochmal mitnehmen. Und ja, ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass ihr da auch alle sehr begeistert wart und froh war, dass wir da hingefahren sind.
Auf jeden Fall, war auch eines meiner Highlights. Was musst du sagen, es war sauwindig auf dieser Insel. Die Überfahrt mit dem Schiff dementsprechend anstrengend, ne? Also sehr starker Wellengang. Ich bin sehr froh, dass wir alle unser Essen bei uns behalten konnten, weil wir, also gefühlt waren wir teilweise halt im 45-Grad-Winkel. Ne? Also es war schon
gefühlt stark. Eher 60, also es war absurd. So. Man dachte so, das Schiff so schräg, wie das hier gerade liegt, das kann nicht normal sein. Aber die Leute sind weiter irgendwie über das Boot gelaufen und es war alles ganz normal, alle waren entspannt und dann dachte man sich, ja okay, dann wird es vielleicht einfach oft so sein. Ja. Ich erinnere mich aber auch damals, dass ich dachte, absurde Überfahrt, schlimmste Überfahrt, die ich jemals hatte, aber ja, macht man halt mit, wenn man zu so einem schönen Ort fahren will.
Ja, Miriam war ja aufgrund der letzten Tage noch nicht so hundertprozentig fit und hatte deswegen angemerkt, wir wollten uns ja Fahrräder mieten auf Inishmore. Das ist auch die, sag mal, die beste Möglichkeit, da rumzukommen. Es gibt auch Kutschen, aber let's face it, bisschen weniger Tierquälerei ist gut. Und deswegen fährt man am besten lieber mit dem Fahrrad da umher. Und da gibt es direkt am Küsten, also direkt am Hafen, gibt es mehrere Fahrradanbieter und auch welche, die E-Bikes anbieten. Und normale Fahrräder kosten irgendwie 20 Euro für einen Tag, E-Bikes kosten 40 Euro für einen Tag. Er hat sich gelohnt, diese 20 Euro Aufpreis zu bezahlen, weil bei Windgeschwindigkeit von über 50 km/h ist halt normales Fahrradfahren wirklich sehr, sehr anstrengend und macht halt auch echt keinen Spaß. Und mit diesen E-Bikes da pest du da einfach da lang. Du weißt, du machst so Support auf 6 oder keine Ahnung, wie hoch das halt geht, auf die höchste Stufe oder halt, ja, oder fast die höchste Stufe und dann fährst du da einfach so ganz smooth da lang. Kommst nicht ins Schwitzen, ist alles total entspannt, du siehst trotzdem total viel. Akku hält ja dicke den ganzen Tag, weißt du, so, weil ist ja nicht so, als ob du das irgendwie 100 Kilometer machen würdest. Und macht einfach total viel Spaß. Also auf jeden Fall Fall beste Entscheidung, wenn man auf Inish Moor ist, gönnt euch mal ein E-Bike. Also ja, wir sind jetzt alle irgendwie nicht über 60 und so, ne, also sondern alle mehr so Anfang 30, aber das hat auch, wir müssen mal was beweisen. Wir waren da im Urlaub, wir wollten halt nicht irgendwie todesverschwitzt und total fertig über diese Insel fahren und überhaupt keinen Spaß dran haben, weil wir ja die ganze Zeit irgendwie super mit Gegenwind zu kämpfen haben, sondern wir wollten uns halt schöne Sachen angucken und da gehört es dann für mich auch ein bisschen dazu, dann in dem Fall mal ein bisschen mehr Geld auszugeben und dann einfach eine entspanntere Möglichkeit zu haben.
Genau, man muss auch nochmal anmerken, die Schiffe fahren ja nun mal in einem begrenzten Angebot. Also es war jetzt so, dass wir, glaube ich, um 11 Uhr dann auf der Insel waren.
Korrekt.
Und wir mussten um 4
ja.
wieder zurück.
Ja.
Das heißt, wir hatten effektiv 5 Stunden, um uns diese Insel anzugucken. Und das letzte Mal, als ich da war, haben wir einen Bruchteil von dem geschafft, was wir eigentlich sehen wollten. Und ich dachte, ja gut, dieses Mal easy, können wir da alles sehen, was wir wollen. Es wurde wieder eng. Also das E-Bike hat definitiv da nochmal uns den Tag gerettet, weil wir echt deutlich mehr geschafft haben, als geplant war oder als sonst gegangen wäre. So.
Wobei wir eigentlich nur 2 große Sachen angeschaut haben, die aber halt en Detail, ne?
Genau. Also man fährt quasi so an der nördlichen Küste dieser kleinen Insel entlang, sieht dann eine kleine Seehundkolonie, wenn sie denn da ist. Bei uns war gerade keine Ebbe und deswegen war sie irgendwie nicht da am rumliegen. Und dann kommt man ja an schönen Stränden wieder vorbei und die ganze Insel ist einfach zugepflastert mit Steinmauern, weil es einfach so windig ist, ist das so ein kleines bisschen eben Windschutz und auch so, ja, diese ganzen Mauern sind natürlich auch irgendwie dann Gehege für Schafe und Kühe, die generell in Irland eigentlich sehr viel auch frei rumlaufen und hier halt eben teilweise in diesen Steinmauern eingezäunt waren. Wenn man auf dieser Insel ist, ist eigentlich das Hauptziel, würde ich sagen, das Dun Aung Rasa.
Genau das.
Das ist wieder mal eine prähistorische Stätte, eine Verteidigungsanlage, die von einem Volk gebaut wurden, bevor die Kelten auf der Insel waren. Also noch ein prähistorischeres Volk, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, sorry. Aber auf jeden Fall ist es eine Verteidigungsanlage, die quasi aus mehreren Halbkreisen aus Steinmauern besteht, die direkt an der Klippe sind. Also die Klippen da sind, keine Ahnung, vielleicht 70 Meter hoch, vielleicht auch 100. Ich weiß es leider gerade nicht auswendig, aber auf jeden Fall sehr, sehr hoch, sehr steil. Und man kann auch wieder bis an die Klippen dranlaufen. Und da sind dann so mehrere Halbkreise um diese Klippe drumherum, sodass man da sehr schlecht reinkommt.
Und da ist halt einfach gesunder Menschenverstand angesagt. Da gibt es irgendwie, du könntest reinspringen, man macht es halt nicht.
Genau. Also wir saßen schon auch mal direkt am Abgrund. Meine Mutter hat sich damals tierisch aufgeregt, als sie meine Fotos aus 2009 gesehen hat und meinte, das machst du mir nicht nochmal. Ich bin dieses Mal nicht an genau die gleiche Stelle gegangen und habe mich an den Abgrund gestellt, sondern ein bisschen abseits. Es hat gereicht, dass sich meine Mutter daran erinnert, dass sie damals sauer auf mich war. Aber genau, wir haben uns ein bisschen sicherer bewegt.
Genau, man muss ja nicht übertreiben.
Aber super Aussicht, total faszinierender Ort.
Aber wie gesagt, war ja sehr windig, ne? Dementsprechend möchte man ja auch nicht so unbedingt super nah dran stehen.
Genau.
Ich fand aber tatsächlich den zweiten Ort, den wir angeschaut haben, noch faszinierender, ehrlich gesagt. Und zwar war das Wormhole. Das ist auch in Anführungsstrichen ausgeschildert. Also man kriegt am Anfang halt irgendwie so eine Karte in die Hand gedrückt, da kann man sich halt irgendwie grob zurechtfinden auf dem Ding. Es ist auch nicht so, als ob es total viele Straßen gibt. Aber irgendwann muss man halt quasi auf in Anführungsstrichen Feldwege ausweichen, beziehungsweise eher so Schotterwege. Und von dort aus muss man immer noch gute 10, 15 Minuten laufen auf auch so Steinwegen, die jetzt, also da sind halt riesige Boulder, also riesige irgendwie Felsen und ab und zu ist da mal so ein Pfeil im Sinne von, yo, Wormhole, halt hier lang, ne? Und da läuft man halt lang, bis man dann entsprechend bei diesem Wormhole landet und dieses Wormhole ist nichts anderes als quasi, also das sieht so hart aus, als wäre es Menschen gemacht und zwar ist das ein rechteckiger Pool im Prinzip, innerhalb dieser Steinplatten, nur halt riesengroß. Also es sieht so aus, als ob da einfach jemand ein großes Rechteck rausgeschnitten hätte. Und da ist halt Wasser drin, weil ist halt der Ozean in der Nähe. Und Das ist halt nicht menschengemacht. Das ist halt irgendwie natürlich so entstanden. Ich weiß nicht wie, aber ich bin auch kein Geologe. Sieht aber total schön aus. Und auch da, weil man ist nicht besonders hoch, aber immer noch nicht auf irgendwie normal Null. Das heißt, dementsprechend hat man da auch ordentlich Wellen, die entsprechend da gegen die Klippen ballern. Und das sieht immer schon sehr besonders aus. Also das war für mich einfach, was die Optik halt angeht. Ich habe auch sehr schöne Live-Fotos gemacht und halt Videos gemacht, weil das einfach wirklich total schön aussieht, da die Gegend. Also das fand ich persönlich noch beeindruckender auf Inishmore als diese Befestigungsanlage.
Ja, da bin ich bei dir, zumal das jetzt ja für mich auch der neue Ort war, den ich das letzte Mal nicht gesehen habe. Und also Irland ist ja überwiegend sehr grün, in der Gegend sehr grau, aber dadurch, dass hier das Wasser wirklich da überall immer hinpeitscht und dann sind da so hunderte kleine Pfützen und kleine Löcher, die mit Wasser gefüllt sind, mit ganz bunten Algen drin, also das war ein krasses Farbenschauspiel, da gab es irgendwie rosa Pfützen, es gab blau, rot, alles und das war total beeindruckend einfach und dann halt eben die Gischt, die da gegen die Felsen und keine Ahnung, 10, 20 Meter hoch durch die Luft geht. Total beeindruckend einfach.
Auf jeden Fall.
Und ich habe ja vorhin gesagt, wir haben den Burren-Nationalpark nicht gesehen mit diesen Steinplatten. Diese Landschaft hier ist quasi so die logische Verlängerung davon. Das heißt, das, was wir im Burren nicht gesehen haben, haben wir jetzt hier gesehen. Und das war dann auch nochmal schön.
Das ist wohl wahr. Um 4 Uhr war dann leider unser Aufenthalt auf dieser Insel schon vorbei. Die Rückfahrt war nicht ganz so wellig wie auf der Hinfahrt, auch sehr gut so, war aber trotzdem, halt eine Schifffahrt, aber auch da wieder, es hilft tatsächlich, also so ein verschiedenes Hausmittel ist, was dagegen hilft, ist Kaugummi kauen und Ingwer. Ingwer einfach ein gutes Ding, Ingwer generell einfach ein gutes Ding zu essen. Leider gab es auf der Insel, gab es zwar einen Supermarkt, der bot allerdings kein Ingwer in Reinform an, sondern nur irgendwie so kandierter, war nicht kandierter, sondern halt so mit Zucker drumherum und sowas. Und das hat dann auch ein bisschen geholfen. Also insgesamt, auch hier wieder, wir haben die Rückfahrt alle gut überstanden, ohne dass wir uns übergaben. Ja. Abends waren wir dann entsprechend in Galway. Die Stadt selbst haben wir uns auch grob mal angeguckt, waren jetzt nicht unendlich lang dort unterwegs. Für mich wirkte die Stadt so ein bisschen so runder als Dublin. Es ist auch weitaus weniger groß. Es sind auch hier wieder einige, gerade in den Hauptstraßen, einige Pubs nebeneinander, beziehungsweise einfach so kleine Restaurants und Gaststätten. Das war ganz schön. Ich war selbst dann abends bin noch kurz mal eben zum Lidl gerannt, weil uns noch Frühstückszeug gefehlt hat. Da habe ich gedacht, dann mache ich das mal eben nach einem sehr leckeren Abendessen, habe ich das dann gemacht. Und abends waren wir dann tatsächlich das mal in einem Pub gemeinsam. Wir waren davor schon in Cove in einem Pub, allerdings nur wir drei, weil Miriam ja entsprechend auf dem Zimmer war, weil es ihr nicht gut ging. Und hier konnten wir es dann genießen, dass uns allen gut ging. Und so waren wir dann gemeinsam in einem Irish Pub. Das war halt ein Irish Pub. Also es, deswegen. Da hat auch eine Band live gespielt mit irgendwie Gitarre und Querflöte und Violine und einem Schlagzeuger haben sie da Musik gemacht in Live-Form. Also das war sehr nett und da haben wir ja doch auch durchaus einige Zeit verbracht. Ich glaube, wie lange waren wir da? 2 Stunden ungefähr?
Ja, sicher.
Grob 2 Stunden, ja.
Also Galway generell fand ich auch das letzte Mal war einfach so eine urgemütliche Stadt. Auch wieder diese bunten Häuser in einfach sehr gemütlichen Straßen. Super Stimmung, überall irgendwelche Straßenkünstler und Musiker am Start. Und wir hatten echt Stress, einen Pub zu finden, wo noch Platz war. Also die ersten 3 oder 4, die eine Ex-Kollegin von Miriam ihr empfohlen hatte, die waren alle rappelvoll, also da ging gar nichts. Und dann sind wir in diesen reingegangen, der irgendwie so aussah, als ob er auch komplett überlaufen war, aber der war dann doch innen viel größer als gedacht. Und wir kamen echt im richtigen Moment, haben einen Tisch bekommen und hatten dann einfach ein fantastisches, kostenloses Konzert. Und
kostenlos insofern, ich meine natürlich Getränke haben natürlich.
Genau,
Getränke haben wir bezahlt. Das Erstgeborene gekostet, aber die Musik gab es dann quasi gratis dazu.
Ja, so ein halber Liter Bier in Irland kostet so um die 7 €. Sie haben sehr viele verschiedene Sorten, auch sehr viele so lokal gebraute Sachen. Und da kann man sich ganz gut mal durchtrinken. Und genau, ich war also am ersten Abend enttäuscht, dass wir nicht irgendwie durch Galway gehen konnten, aber der Regen war einfach zu stark. Am zweiten Tag haben wir das dann aufgeholt und dann war das für mich auch wieder die Versöhnung mit dem irischen Wetter.
Es ging dort dann weiter von Galway aus gen Norden. Klar, von Süden kamen wir ja, mussten also weiter nach Norden fahren. Und dieser Tag endete dann am Ende damit, dass wir in Sligo angekommen sind. Richtig?
Das stimmt nicht.
Echt? War Sligo der nächste Tag?
Ja.
Von, wir sind mal kurz davor, ne?
Ja. Von ja. Galway aus kann man noch ein Stückchen weiter Richtung Nordwesten fahren, durch den Connemara-Nationalpark.
Ah, und genau, Connemara stand erst an, richtig.
Genau.
Sorry, zwei Sachen miteinander durcheinander geworfen.
Können wir auch zusammenschneiden, wie es passt.
Nö, das ist schon okay, man. Die Leute konnten draußen konnten ruhig hören, dass ich ja schlecht informiert bin über meine eigene Reise.
Naja, du musst es ja fahren und nicht planen. Mhm. Der Connemara-Nationalpark ist vor allem gekennzeichnet durch Moorlandschaften, durch viele, viele kleine Seen. Und ja, es gibt so zwei, drei berühmte Bilder, die man auch vielleicht schon mal so als Windows-Hintergrund hatte. Irgendwie so eine kleine Insel, die voller kleiner Kiefern ist. Und im Hintergrund sind ein paar Berge zu sehen. Und das war so, also jetzt nicht der Aufhänger für diesen Abschnitt, aber ich hatte letztes Mal mit den Pfadfindern geplant, dass wir da noch einen Tagesausflug hin machen. Hat nicht geklappt, habe ich gesagt. Dieses Mal müssen wir dahin. Führt kein Weg dran vorbei. Und deswegen wollte ich da dieses Mal auf jeden Fall hin. Genau. Und wir haben den ersten Stop auch tatsächlich an dieser Insel gemacht. Die heißt irgendwie Derry Clare Low 12 Pines. Und das ist einfach ein kleiner Aussichtspunkt direkt an der Straße. Man kommt eh logischerweise dran vorbei. Und dort haben wir im strömenden Regen uns diesen Ort angeguckt und haben gesagt, das kann es jetzt ja irgendwie nicht gewesen sein. Gucken wir doch mal auf den Regenradar. Und dann stand da irgendwie, ja, wenn ihr noch 5 Minuten wartet, dann ist die Wolke weg und ab dann wird es auch einfach nicht mehr regnen. Und ich habe dem Braten halt überhaupt nicht getraut, weil es war wirklich so grau, wie es nur sein konnte. Und dann haben wir 5 Minuten gewartet, die Wolke zog weiter und ab dann hat es den restlichen Tag nicht mehr geregnet. Fand ich beeindruckend.
Ja, einfach magisch, so ein Regenradar.
Genau, und dann innerhalb von 5 Minuten quasi das hässliche Graue und das hübsche mit annähernd blauem Himmel und Sonne Foto gemacht. Und dann ging es weiter durch die Moorlandschaften. Also kurz nach diesem Viewpoint biegt man links ab auf eine ganz kleine Straße und fährt die Bog Road entlang. Also das Round Stone Bog Moor quasi. Da sind wir dann abgefahren. Dort ja, hat man einfach auch wieder schönen Blick auf diese Berge, hat diese sumpfige Landschaft. Da war es wirklich so, also wenn man da die Hauptstraße verlassen hat, 3 Schritte gelaufen ist, ist man direkt irgendwie eingesunken, ohne dass man es wirklich kommen sieht. Also ein Moor, wie man es sich vorstellt, wo man nicht stecken bleiben möchte. Und für mich als annähernd Biologen war es total spannend, da die Pflanzen zu sehen. Also da wuchs überall Sonnentau, diese fleischfressende Pflanze quasi, die man auch hier im Baumarkt kaufen kann. Und die wuchs da einfach quasi wie eine große Wiese. Also die überall gab es diese kleine Pflanze. Ich war total aus dem Häuschen.
Deswegen möchte man da auch nicht hinfallen, weil man wird immer von diesen Pflanzen aufgefressen.
Direkt gefressen, ja. Keine Chance mehr.
Ja.
Kurz danach sind wir noch an einem Ort ausgestiegen, wo dann ein paar Schafe rumliefen. Also generell hier waren die Schafe
ein paar
wirklich
ist relativ, also wirklich, das waren schon sehr, sehr viele.
Wir sind an grob 100 Schafen vorbeigefahren, die uns angeblökt haben.
Ja, das
und die Kühe sind auch wild rumgelaufen und es war einfach sehr hübsch anzusehen. Ja. Nächster Stop war das Dörfchen Clifton.
Ja, kann man knicken.
Dort kann man schöne bunte Häuschen sehen und in einem Café sich ein bisschen darüber ärgern, dass die Leute nicht ganz wissen, was sie da verkaufen.
Ja, kurzer Rant dazu. Wie ihr vielleicht wisst, lebe ich ja vegan seit jetzt einigen Jahren und bin das auch im Urlaub, denn im Urlaub ändere ich meinen moralischen Kompass ja nicht. Dementsprechend ist es halt auch so, dass ich an Orten auch immer veganes essen möchte und das funktioniert ja auch. In den allermeisten Fällen funktioniert das ja auch ganz problemlos. Also ist gerade auch in Irland, gerade in den großen Städten, total überhaupt kein Thema. Und auch in den kleineren Städten, gerade wenn man abends essen geht, ich sag mal irgendein asiatisches Restaurant findet man da problemlos und da gibt es auch dann entsprechend viel Auswahl. So, Clifton ist jetzt ein relativ kleines Kaff. So, und nichtsdestotrotz waren wir halt zur Mittagszeit da und wollten dann da auch entsprechend was essen. Und man hatte halt schon online so ein bisschen geguckt und festgestellt, naja, also es gibt hier so ein bisschen was, aber die sind alle nicht so geil. Vor allen Dingen wollten wir ja mittags jetzt nicht irgendwie uns jetzt erstmal eine Stunde in ein Restaurant richtig reinsetzen, sondern mehr sowas fürs quasi mitnehmen, beziehungsweise eher so ein Café haben. Ja, und da geschah es dann, dass wir dort hingegangen sind und dort eine Speisekarte gesehen haben und und haben gesagt, ah, guck mal da, dieser Wrap, der ist vegan, weil er ist als Vegetarian Wrap ausgezeichnet und die Allergene stehen daneben. Als Allergene wurde lediglich angezeigt, dass Weizen da drin ist, was bei einem Wrap irgendwie schlüssig ist, aber natürlich wird es dann entsprechend damit angezeigt. Also habe ich den bestellt und dann wurde gefragt, möchtest du noch Salat dazu? Habe ich gesagt, ja, welcher Salat ist denn vegan? Hat die gesagt, ja, der hier, glaube ich. Ich so, ja, echt, da sieht aber sehr mayonnaisig aus. Ja, können Sie mal gucken, ob der, ob die Mayonnaise vegan ist. Ja, und ja, warte, cool, ich geh mal kurz gucken. Und hat festgestellt, ja, nee, ja, da ist Ei mit drin. Also, dann kannst du den Wrap ja auch nicht essen. Ich so, wieso auch nicht? Ja, weil da ist das auch drin. Ich so, ja, das ist halt schlecht. So, das steht hier halt einfach nicht. Und da geht es mir gar nicht um Veganismus. Auch, aber nicht nur, sondern da geht es mir insbesondere darum, die Allergene, die stehen ja nicht zum Scherz da. Das ist ja nicht einfach nur so ein, oh, übrigens zu ihrer Information, sondern da können halt Menschenleben dranhängen. Ja? Und die Leute, die das da verkaufen, die haben mit ihrem Leben so wahnsinnig wenig Verantwortung, was den Job angeht. Da, also, ne? Die müssen halt da stehende Zeug verkaufen. Und wenn du halt irgendwie nur so einen ganz kleinen Aufgabenbereich hast, dann solltest du den halt wenigstens gut hinbekommen und halt wissen, was du da verkaufst. Das kann halt nicht sein, dass du da irgendwie 10 Waren anbietest und keine Ahnung hast, was da drin ist. Ja? Also wenn ich halt auch der englischen Sprache nicht besonders mächtig bin, was ich jetzt bin, aber jetzt, wenn ich halt nicht so wäre und dann irgendwie auch noch Probleme habe, mich da irgendwie zu kommunizieren und dann aber gegen Ei allergisch bin und dann einfach irgendwie einen anaphylaktischen Schock bekomme, dann liege ich da und bin tot. Ja, das ist ja eine ganz fantastische Idee, einfach nur, weil das Tralala eben dann nicht wusste, dass die Mayonnaise, die da fett in diesem Falafel-Wrap drin war, nicht vegan ist. Also, beziehungsweise, dass es entsprechend Ei enthält. Also, regt mich höllisch aus, sowas. Man kann es in meiner Google-Rezension nachlesen.
Ich habe sie gerade eben gelesen. Ja, schön formuliert. Ich glaube, Clifton ist der Ort, wo mir so ein bisschen der Stress der Reise genommen wurde, aus anderen Gründen, nämlich oftmals ist es so dieser Moment, also man hat halt eben sich abgespeichert, wo man überall hin will und wo man vielleicht eine Wanderung machen will und so. Und ich glaube, spätestens hier war mir klar, es ist ab jetzt völlig Wurst, wo wir hinfahren. Es wird einfach immer hübsch sein.
Und ja, das sage ich ja eh. Das habe ich auch schon vorher mal gesagt. Ne?
Das stimmt. Aber man, also ich meine natürlich die Highlights, so diese Hauptpunkte, die man sehen will, nimmt man sich trotzdem vor und so weiter. Und hier war ich einfach komplett tiefenentspannt. Wir haben dann eine Abzweigung genommen innerhalb des Ortes Clifton und das hieß Sky Road. Das hatte ich mal gelesen, dass das ganz hübsch ist. Und dann sind wir die Straße lang gefahren und da auch wieder, du fährst an einer Klippe entlang, guckst auf die Küstenlandschaft mit kleinen Inseln. Und es ist einfach so schön, dass man sich denkt, alles richtig gemacht hier in diesem Irlandurlaub.
Das ist korrekt, ja.
Nächster Ort, wo wir dann halten wollten, war, jetzt weiß ich nicht, waren wir zuerst wandern oder erst bei der Kylemore Abbey, ist auch völlig Wurst. Sagen wir mal, es war der eigentliche Connemara National Park.
Ja, genau.
Und dort auch gibt es...
bei der Kylemore Abbey, erst wandern, ja, dann National Park.
Genau, so war es. Und dort waren wir auf dem Diamond Hill oder beziehungsweise am Diamond Hill.
Ja.
Das ist ein so relativ einzeln stehender Hügel, ein kleiner Berg könnte man fast sagen, der auch wieder mal über die Landschaft guckt. Und dort gab es ein kleines Nationalparkbesucherzentrum und dort sagten sie uns, hey, ihr könnt hier die kleine Wanderung machen, die dauert dann so eine Stunde. Ihr könnt da nochmal anderthalb Stunden dranhängen und bis auf den Gipfel gehen. Und da wir an dem Tag auch noch ein bisschen was vorhatten. Und
es war schon 4 Uhr.
Genau, und Miriam war ja weiterhin jetzt immer noch nicht ganz fit, haben wir gesagt,
die
komm.
Die Schuhe haben auch ein bisschen gedrückt. Also nee.
ja, viele Gründe, warum wir da nicht ganz hoch sind, macht aber auch nichts. Also wir sind den Lower Trail gelaufen und ja. Der war einfach sehr, sehr hübsch. Und es war weiterhin windig. Aber ja, man hat tolle Landschaften gesehen. Weiter ging es zur Kylemore Abbey. Und das ist dann das zweite Bild, was vielleicht gelegentlich mal irgendwer auf seinem Windows-Hintergrund gesehen hat. Also ein Schlösschen, könnte man sagen, so ein Landsitz, der einfach super idyllisch gelegen ist. Also so direkt am Seeufer, dahinter ein grüner Berg. Sehr bewaldet mit tollen Gartenanlagen. Ich hatte gelesen, dass man da irgendwie auch kostenlos Sachen sehen kann. Und dem war auch so, allerdings jetzt nicht so arg viel. Also es war am Ende ein kleiner Stopp für uns, weil man dann irgendwie für den Park und Garten und Schloss 17 Euro oder so, also auf jeden Fall relativ viel bezahlt hätte und wir gesagt haben, nö, die Aussicht
hier
auf dieses
Ding. Ja, vor allem, weil die auch nach kurzer Zeit, wenn wir da gewesen wären, ja auch schon bald zugemacht hatten. Es war ja, genau. Wir waren um 10 vor 5 da und die schließen ja auch und so, dann schon bald.
Also die tolle Aussicht darauf hatten wir. Es war wieder mal so, dass wir halt dran vorbeikamen. Wir mussten quasi nur mal anhalten, haben uns kurz umgeguckt. Andreas hat ein paar Seifen im Touri-Shop gekauft als Souvenirs.
Ja, so ist das.
Und ich habe, glaube ich, was habe ich da gekauft? Vielleicht eine Postkarte. Naja. Und weiter ging es. Der einzige Stop, den wir jetzt an dem Tag noch hatten, ist der einzige Fjord von Irland. Nämlich der, wie heißt er denn? Killary Fjord. Oder Killary Fjord. Ein Fjord entsteht dadurch, dass irgendwie ein Gletscher direkt ins Meer sich reinschiebt. Und das gibt es in Irland nur an dieser Stelle. Und es sah jetzt nicht so unbedingt anders aus wie die anderen Buchten, aber es ist der einzige Fjord Irlands. Und wir sind dran vorbeigefahren und wir sind kurz angehalten, haben uns das angeguckt und haben noch am Ende des Fjords uns den, vielleicht spricht man ihn Aslich oder so, oder Lief, Wasserfall, angeguckt.
Ja, ein lüttes Ding, also irgendwie gefühlt so 2 Meter hoch, aber trotzdem sehr nett gelegen. Also da geht es mir um das, was um den Wasserfall drumherum ist, nämlich halt eben schöne Berglandschaften und so.
Und Rhododendren ohne Ende. Die sind wohl, die sind nicht heimisch in Irland. Die wurden dort mal in irgendwelchen Gärten gepflanzt und breiten sich seitdem auf der gesamten Insel aus, weil sie einfach da relativ gut klimatisch zurechtkommen. Das ist wohl ein Problem, denn sie verdrängen eben auch viele einheimische Pflanzenarten. Ja, und da sie dann auch noch sehr hübsch aussehen, tut man vermutlich auch nicht so arg viel dagegen. Insofern haben sie unsere Bilder sehr bereichert, aus ökologischer Sicht natürlich dann eine kleine Katastrophe. Aber ja, Rhododendren gibt es in Irland wie Sand am Meer.
So ist das. Genau, und abends waren wir dann in Westport. Das ist natürlich der Ort, an dem wir da waren. Das ist nicht nach Sligo. Sligo ist erst danach entstanden. Also wir waren erst in Westport.
Genau.
Ja. Am nächsten Tag, das war dann der 5. Juni, ging es für uns dann zu der Insel Eccle Island. Eccle Island ist eine Insel, sie ist nur mit einer Brücke befahrbar. Also wir mussten dann nicht auf eine Fähre steigen, sondern konnten mit dem Auto dann da dran fahren und über den Eccle Sound, der dort entsprechend ist, und haben dann diese Insel so ein bisschen abgefahren. Eccle Island ist auch so, ich sag mal, ähnlich zu betrachten wie der Ring of Kerry, im Sinne von, es gibt quasi eine Straße, die ist kein Rundweg, sondern das ist mehr so ein There and Back Again, und die kann man dann beliebig weit fahren, wenn man denn möchte, ganz bis hinten durch, bis nach Keem, also K-E-E-M, oder man macht das so wie wir und sagt irgendwann, ja, jetzt lassen wir mal einen lieben Gott einen guten Mann sein und drehen dann irgendwann mal um, weil an dem Tag mussten wir ja doch von dort aus einige Stunden, ich glaube nochmal 1,5-2 Stunden von da aus nach Sligo weiterfahren. Aber gut, das war quasi in kurz zusammengefasster Form, was wir da insgesamt gemacht haben. Jetzt gehen wir auf die einzelnen Details ein.
Genau. Was wir bei Inishmore vorhin nicht gesagt haben, diese Insel, auf die wir mit dem Schiff gefahren sind, dass die so sehr urtümlich auch wirkt, also im Sinne von sehr abgelegen und einfach kaum Autos da, sehr traditionell. Und Eccles Island ist da auch relativ ähnlich. Also es ist wirklich abgelegen, es ist wirklich die totale Entschleunigung, weil da einfach so wenig los ist und es wirkt irgendwie wie so eine kleine Zeitreise. Wir hatten auch wieder die gleiche Website genutzt, die wir für eigentlich verschiedene Orte in Irland genutzt haben, weil die einfach so tolle Infos gibt und die uns dann gesagt hat, hey, fahr dahin, haltet dort mal an. Wir haben generell in Irland gibt es so auch eine Straße, die ist irgendwie der Wild Atlantic Way.
Ja, den haben wir ständig gesehen.
Dieses Schild sieht man quasi immer überall und dann weiß man, ah ja, wenn man hier lang fährt, dann kann es ja nur gut werden, weil man fährt an der wilden Atlantikküste entlang. Und so ist es hier eben auch. Man folgt eben dieser Route, wie Andreas gesagt hat. Wir haben dann am Süden der Insel uns so ein paar Klippen angeguckt. Da wurde der Film gedreht, die Banshees von Inishirin oder sowas. Relativ bekannter Film aus den letzten Jahren, der irgendwie viele Preise abgeräumt hat. Den will ich gerne gucken, weil der wurde hier viel gedreht. Und diesmal halt andersrum. Ich sehe Drehorte von dem Film und denke mir, da muss ich mal den Film gucken, weil dann erinnert man sich an den tollen Urlaub zurück. Aber das nur unnötige Info am Rande. Dann haben wir uns die weißen Klippen von Ashleigh angeguckt, die jetzt nicht wie die Klippen von Dover so richtig knalleweiß sind, aber schon auch sehr schön. Und mein persönliches Highlight auf dieser Insel waren die Minone Heights. Also eigentlich mitten in der Insel ist ein ja, ein kleiner Berg, ein Hügel. Da kommt man sehr weit oben drauf mit dem Auto, sofern die Schafe das zulassen. Also ich musste hier tatsächlich einmal aussteigen, um das Schaf zu bitten, doch bitte aufzustehen und den Platz zu machen für das Autochen. Und das Schaf sagte, nee, und ging drei Schritte weiter und dann konnten wir weiterfahren. Und ganz oben angekommen sieht man auch wieder Moorlandschaften, also so richtig schwarzen, torfigen Boden und überall laufen Schafe rum und es war wieder übelst windig. Mhm. Und ja, Miriam, Tobi und ich sind bis ganz hoch gelaufen. Da ist dann so ein kleiner Schrein aus Steinen mit einer Marienstatue und das kann man machen. Man kann aber tatsächlich vom Parkplatz aus quasi die gleiche Aussicht haben und läuft dann aber nicht irgendwie nochmal 20 Minuten hoch und 20 Minuten runter.
Richtig, das habe ich mir nämlich gedacht, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt gucken wir mal. Also von hier aus habe ich ja diesen Blick über diese wunderschöne Küstenlandschaft und zwar von beiden Seiten, weil diese Erhöhung geht noch quasi noch weiter und diese Landzunge raus. Und habe mir gedacht, wie viel anders kann der Blick von da oben sein? Und habe mir dann gedacht, naja, nicht viel. Rentiert sich das? Ich glaube, nein. Und habe es deswegen gelassen, da, da hochzugehen. Sondern habe da unten einfach ein bisschen von unten den Ausblick betrachtet und fand das sehr, sehr schön. Und habe mich dann ein bisschen dort ins Gras gelegt. Und musste sehr darauf achten, mich nicht in Schafkörtel reinzulegen. Habe es aber geschafft.
Sehr gut. Ich bereue zwar nicht, dass ich hochgelaufen bin, aber ja, wie gesagt, also von weiter unten sieht man die gleiche Aussicht. Wo man übrigens drauf guckt, sind die Berge auch die Sleeve. Nein, sorry. Die Klippen von, wie spricht man das jetzt aus? Naja, da sind auf jeden Fall Klippen, ganz am Rande dieser Insel. Und das sind die höchsten Klippen, die es in Irland gibt. Nur leider sieht man sie nicht so gut, weil die sind halt auf der falschen Seite des Hügels und da kommt man nicht so leicht hin. Das heißt, da müsste man schon irgendwie mehrere Stunden quasi für einplanen, dass man da irgendwie eine gute Sicht drauf hat. Und das hatten wir tatsächlich nie so richtig geplant, weil es doch irgendwie ein bisschen aufwendiger gewesen wäre. Aber man konnte eben trotzdem die schöne Landschaft sehen mit den Hügeln, die ins Meer fallen. Nur eben von der nicht ganz so spektakulären Seite. Und wir sind noch sehr lange am Kiel Beach entlang gelaufen. K-E-E-L. Mhm. Und haben dort Leute gesehen, die surfen waren.
Hundis gesehen, die gestreichelt
wurden. Hundis gestreichelt, richtig. Und einen einfach fantastischen Strand gesehen, der kilometerlang da entlang lief.
Und von dort aus ging es tatsächlich dann jetzt aber wirklich weiter nach Sligo. Mhm. Und das hat tatsächlich auch, wie gesagt, von da aus nochmal, ich glaube, über 2 Stunden gedauert, diese Fahrt. Also wir sind um 15 Uhr sind miteinander losgefahren und dann waren wir um 18 Uhr irgendwas in Sligo. So, jetzt ist der Punkt, vielleicht fragt ihr euch, ey, was beschwert der Pup sich denn eigentlich die ganze Zeit über das Autofahren? Ihr seht doch so viele schöne Orte und bis die Autofahren wird ja wohl gehen, so schwer kann es ja gar nicht sein. Ja, also ich habe ja am Anfang gesagt, Autofahren auf der in Anführungsstrichen für uns falschen Seite, das ist nicht das Thema. Und lange Autofahren, also im Sinne von 2 Stunden plus, ja, das kriegt man auch noch hin. Was halt so anstrengend ist dort, ist, dass die Straßen, die man da fährt, das ist halt keine gut ausgebaute Autobahn. Ja, ist nicht so, als ob du da einfach Tempomat 100 einstellst und dann pähst du da lang, sondern das sind halt insbesondere oftmals eher so, ja, ich sag mal, schmale, ja nahezu Feldwege. Also das ist nicht mal was wir jetzt irgendwie bei uns als Landstraße durchgeht, sondern das sind halt Straßen, da fährst du halt nur 40, 50 km/h, teilweise auch noch langsamer, weil da auch noch regelmäßig ab und zu was entgegenkommt. Das sieht aus, wie, als ob es nur einspurig wäre, ist aber zweispurig, weil ab und zu erstmal so eine Bucht, wo man ausweichen kann, da ist jetzt auch kein riesiger Verkehr. Aber wenn dann einer entgegenkommt, dann stehst du da und musst dann entsprechend dann wieder ranfahren und sowas. Und das ist halt das, was es so anstrengend macht, in Irland da Auto zu fahren. Wenn man jetzt nur die ganze Zeit auf diesen N-Straßen, also Nordpol, das sind halt so quasi Landstraßen, es ist super entspannt. Oder noch krasser sind ja diese Motorways, die gibt es eigentlich nur im Süden von der Insel, weil und ganz oben natürlich dann in Nordirland noch ein bisschen, dann ist es was anderes, dann würde ich mich auch nicht beschweren. Es ist auch nicht so, als ob ich jetzt irgendwie jeden Tag geheult hätte, weil ich so lange Auto gefahren wäre, aber es ist natürlich durchaus anstrengend und liegt halt nicht an der Fahrzeit, sondern eher an der Komplexität des Fahrens aufgrund der schmalen Straßen.
Das ist auch ein Punkt, den wir dann quasi am Ende der Reise nochmal abschließend festgehalten haben. Wir haben nur einen Fahrer gebucht, weil der zweite Fahrer bei der Autovermietung tatsächlich sehr, sehr viel mehr gekostet hätte. Und wir Sparbrötchen gesagt haben, nö, machen wir nicht. Das reicht mit einem Fahrer.
Ich fahre ja auch gern Auto, das ist ja auch nicht das Problem. Ja, also ist ja nicht.
Ja, aber man hätte dich da durchaus entlasten können. Und ich sag mal, ich habe mich jetzt nicht drum gerissen zu fahren, aber dann wäre es vielleicht ein bisschen angenehmer für dich gewesen. Ja, für mich wiederum, der nur als Beifahrer da saß und nur ab und zu sagen musste, so, hier geht's hier lang, hier geht's da lang, war es fantastisch. Da kann ich auch die kleinen Straßen empfehlen.
You're welcome. Ja, abends in Sligo angekommen, waren wir dann noch lecker, irgendwie so ein bisschen so ein karibisch essen, ne? Kann man das sagen?
Ja, genau. Das war das Restaurant. Das war spannend.
So ist das. Wir haben noch ein bisschen was in Sligo gesehen an einem Abend und sind dann gegen 9 in unser Airbnb gegangen. Ne, man sieht auch hier relativ spät, 9 oder sowas, sind wir erst bei der Ferienwohnung angekommen. Das ist halt immer so ein bisschen komisch. Man zahlt so irgendwie, sagen wir mal, zwischen 100 und 150 Euro in der Nacht und hat die dann letztendlich vor, so 13 Stunden. Ne, ja, von 21 Uhr abends sind wir angekommen und am nächsten Tag um 10 Uhr weitergefahren. Ja, erst um 10 Uhr weitergefahren. Man muss dazu sagen, wir sind morgens jetzt nicht alle irgendwie um 6 Uhr aufgestanden und so um 7 Uhr geht's dann los, sondern wir haben es auch ein bisschen entspannter angehen lassen. Aber war auch ganz richtig so.
Genau. Irland war jetzt ja auch wirklich ein Urlaubsort, wo wir nicht irgendwie Eintritte in irgendwelchen Attraktionen geplant hatten, sondern es ging wirklich von Anfang an immer nur um die Natur. Die Natur hat in der Regel keine Öffnungszeiten und in Irland ist man ja durchaus noch ein bisschen nördlicher, als wir es hier in Frankfurt sind. Das heißt, dass es Ende Mai, Anfang Juni abends, das noch so lange hell ist, dass man wirklich da ganz entspannt seinen Tag planen kann, ohne dass man irgendwie gezwungen ist, früh aufzustehen.
So wie gesagt.
Sligo selbst, genau, fand ich auch ganz hübsch, aber wir sind ja dann in einem Vorort quasi zur Übernachtung gewesen und hatten Blick aufs Meer. Und ja, Sligo ist so eine dieser nördlichen Grafschaften. Und ich finde, spätestens hier hat man auch so ein bisschen gemerkt, dass die Landschaft sich nochmal deutlich verändert im Vergleich zum Süden. Also hier gab es schon mehr Berge, die auch irgendwie weniger bewaldet waren. Also es wirkte alles so ein bisschen mehr wie die schottischen Highlands. Ohne, dass ich in den Highlands bisher war, aber so stelle ich sie mir vor. Also ich kenne nur den Süden von Schottland, aber also es wirkt wirklich einfach so ein bisschen nördlicher. In jeder Hinsicht. Und wie Andreas auch gesagt haben, die Straßen werden schlechter. Der Teil von Irland ist auch dann der, der am wenigsten bewohnt ist, da ganz im Norden. Und es wird alles ein bisschen ruhiger, aber von der Landschaft her und vom Wetter natürlich auch ein bisschen wilder.
Genau. Am nächsten Tag ging es dann Richtung Donegal weiter, bevor wir dann abends irgendwann an dem Tag nach einer größeren Wanderung, die wir dort unternommen haben, dann nach Minlara, das ist in der Nähe von Londonderry, angekommen sind. Also in der Nähe ist jetzt ein bisschen of a stretch, aber ja, grob da.
Genau. Wir haben direkt bei unserer Unterkunft noch zwei Punkte gehabt, die wir angefahren haben, und zwar das Creevy Keel Court Tomb. Also ich habe ja gesagt, irgendwie auf der ganzen Insel sind irgendwelche prähistorischen Stätten verteilt, Tomb. In diesem Fall quasi so ein kleiner Gerichtshof aus der Bronzezeit.
Kannst du alles sagen, weiß ja keiner.
Auf jeden Fall, früher, vor vielen tausend Jahren, wurden hier Gerichte abgehalten. Und das war quasi der kulturelle Punkt des Tages. Ab dann ging es wieder nur in die natürlichen Punkte des Landes. Wir haben uns zunächst den Glenniff Horseshoe angeguckt. Also das ist ein relativ steiler, grüner Berg. Coole Formen, die so ein bisschen raussticht und die so in so einem Halbkreis einfach da angeordnet ist, sodass du wirklich so, wie nennt man das? Hufeisenförmig, also Horseshoe heißt das Ding ja, da durchfährst. Wir sind einfach die Straße lang gefahren, haben ein paar Fotos gemacht und sind weiter Richtung Norden. Und dann, genau, nächster Stop war nicht Donegal, sondern vorher
Ferry Bridge.
Örtchen. Genau, Ferry Bridges in Bundoran oder sowas in der Art. Dort war einfach so ein Küstenabschnitt, wo so mehrere Löcher drin sind, also quasi natürliche Brücken, die dann eben Feenbrücken genannt werden und für reichlich irische Märchenstoff gesorgt haben. Und dort sind wir einfach kurz wandern gewesen. Und
also kurz dann, wandern, also wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Das ist nicht so,
wir sind da drauf rumgeklettert, ja.
Ja, genau.
Es war keine Wanderung in dem Sinne.
Nee.
Und dann ging es tatsächlich auch direkt weiter nach Donegal. Und dort haben wir, ihr habt was gegessen, ne? Ich habe mir eher das Örtchen angeguckt und einen Scone reingeschoben. Also wie so einen kleinen Muffin. Genau, wir hatten kurz überlegt, in das Castle reinzugehen und dann gesagt, ach komm, wir hatten jetzt schon mehrere Ruinen. Das Ding hier sieht jetzt auch nicht so übertrieben besonders aus, aber von außen war es hübsch anzugucken.
Und vor allem hatten wir an dem Tag ja noch durchaus diese längere Wanderung vor, wie wir dann gemacht haben.
Genau. Deswegen ging es dann weiter Richtung Sleeve League. Und man muss noch kurz dazu sagen, man kommt durch das Örtchen Killybacks und von dort aus kann man eine Schifffahrt buchen, die dann auch da die Klippen entlang geht. Und das hätte ich auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht, aber wir haben uns dann dagegen entschieden und gesagt, nee, wir gehen lieber auf die Klippen drauf. Ich habe aber wirklich an vielen Stellen gelesen, dass das eine super Sache sein soll und wenn wir es nicht machen, macht ihr es vielleicht und sagt uns, ob das eine tolle Bootsfahrt war oder nicht. Wir sind weitergefahren eben, also Sliab Liag schreibt man es und Sleeve League spricht man es aus.
So.
Und weil wir uns verfahren haben oder beziehungsweise der Punkt auf der Karte maximal doof gesetzt war, sind wir erstmal dran vorbeigefahren und ich dachte mir, hä, es muss doch hier irgendwo sein. Ich sehe doch die Berge schon, aber irgendwie kommen wir ja nicht mehr zur Küste.
Jo.
Also werden wir ein bisschen zurückgefahren und da oben sind auch Tankstellen jetzt nicht mehr überall verteilt. Also an der Stelle war so ein kleines bisschen der Blick darauf, okay, wir müssen hier mit dem Tank hinkommen.
Ah, hat gepasst.
Aber hat gepasst, genau. Und wir sind dann gefahren zum Sleeve League Visitor Center. Von dort aus kann man einen Bus zu den Klippen hochnehmen oder man kann, so wie wir das machen, komplett hochlaufen.
Ja, und das war auch ganz nett, da hochzulaufen. Das war jetzt nicht besonders anstrengend, also man kriegt das schon hin.
Genau, der erste Teil der Wanderung war einfach durch grüne Wiesen, Hügellandschaften und der letzte Teil war dann eben an den Klippen entlang. Und dann gibt es diesen Punkt, der heißt Bunglass Point und spätestens ab da sieht man dann eben die zweithöchsten Klippen von Irland. Auch die quasi zu den einen der höchsten in ganz Europa zählen. Und ja, fantastische Aussichten wieder. Also 600 Meter gehen da die Berge hoch und fallen dann relativ steil ins Wasser. Und weil das noch nicht schön genug ist, laufen dann da überall noch Schafe rum. Und es ist einfach ein magischer Ort. Also für mich das nächste große Highlight dieses Urlaubs.
Ja.
Man kann, wenn man wirklich sehr viel Zeit einplant und nichts anderes an diesem Tag vorhat, noch eine sehr viel längere Wanderung machen. Den One-Man-Trail kann man laufen. Und das ist eine Wanderung, die auf diesem Hügelpass quasi sich entlang schlängelt. Der soll so dünn sein, dieser Weg, dass man eben teilweise nur mit einer Person gleichzeitig da lang gehen kann. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Gratwanderung. Und die haben wir nicht gemacht.
Ihr zwei seid dann noch ein bisschen oben drauf rumgekraxelt, während Miriam und ich unten gewartet haben.
Genau, also Tobi und ich haben den Start davon gemacht und ich bin sehr froh, dass wir da nochmal hochgelaufen sind, weil es wirklich einfach immer nur noch besser wurde, die Aussicht. Und wenn man da wirklich viel Zeit einplant, kann man da eine ganz tolle Wanderung machen. Wie man dann am Ende zurückkommt, weiß ich nicht ganz. Ob man da irgendwie mit dem Bus fahren kann, sich abholen lassen muss oder ob man den ganzen Weg wieder zurückläuft. Gute Frage. Vielleicht findet auch ihr das heraus. Aber ich denke mal, ich kann, ohne es gemacht zu haben, empfehlen, da noch deutlich weiter zu laufen. Ja, genau, nach diesem Highlight konnte eigentlich nicht mehr, nichts Besseres mehr kommen an dem Tag.
Genau, wir sind dann einfach,
wir sind runtergegangen.
Ich bin noch ein Hundi gestreichelt auf dem Weg, das war noch sehr schön.
Und dann war wirklich nur noch angesagt, okay, wir wollen ganz nach Norden fahren und auf dem Weg irgendwo ein Restaurant finden. Und das haben wir auch, nämlich in Dunglow.
Mhm.
Dort aßen wir in einem, auch so einem traditionellen Pub-Restaurant. Und das war auch sehr schön. Einfach diese Pubs, egal wo im Land, sind einfach immer total gemütlich, fand ich. Es war immer gute Stimmung. So ja. Viele Holzeinrichtungen und eben so, wie man sich so einen Irish Pub vorstellt. Auf der ganzen Welt kann man eigentlich immer in einen Irish Pub gehen und weiß, hier ist einfach angenehme Stimmung drin.
Kleiner Wermutstropfen an der Stelle, die haben auf einer Karte den Impossible Burger stehen und das ist nicht der Impossible Burger. Er ist nicht der Burger von Impossible Foods Incorporated, sondern ist einfach ein Burger, ein veganer Burger, den sie einfach so genannt haben. Und ich dachte mir so, Copyright Infringement incoming. Aber ich habe den gefragt, ist es wirklich der, die so, nee, das ist einfach nur ein veganer Burger. So, ja, okay, cool, danke,
und
weil das war
einfach. Andreas Gesicht bröckelte zusammen in sich und es hat dann immerhin die Frage geklärt, dass du ja meintest, du weißt nicht, ob die, also du dachtest, dass die in der EU überhaupt nicht zugelassen sind.
Genau.
Ja, vermutlich sind sie es auch weiterhin nicht.
Richtig.
Denn sie haben sie ja auch dort nicht angeboten.
So ist es.
Genau. Aber ja, sehr leckeres Essen gehabt. Und dann sind wir einfach nur noch weitergefahren in den überhaupt nicht erwähnenswerten Ort Felkerach oder so.
Ja.
Wo
ja,
wir einfach nur hin sind, weil da ein günstiges Airbnb war.
Richtig, um 10 Uhr abends sind wir da angekommen. Am nächsten Tag waren wir morgens bei einem kleinen Schiffsfriedhof, der war ganz in der Nähe unseres Airbnbs. Also wir sind irgendwie nur so 5 Minuten gefahren, von dort aus noch ein bisschen gelaufen und dort da liegen einfach 3 ja, sehr kaputte Nussschalen quasi. Also das ist wirklich keine riesen Boote, also keine riesen Schiffe, es sind Boote und die sind halt ja mit der Zeit halt immer kaputter gegangen und die Natur nimmt sich das quasi zurück, was ihr genommen wurde. Also da wachsen jetzt ganz viele Pflanzen drin. Sieht schon irgendwie ziemlich beeindruckend aus, diese Boote. Mein Gott, Unterschied zwischen Boot und Schiff übrigens. Ein Schiff hat Boote. Soll heißen, wenn du Rettungsboote hast, dann bist du ein Schiff, ansonsten bist du ein Boot. So, und dementsprechend diese Boote, die da liegen, die sind schon sehr hübsch, die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Es sind übrigens 4, nicht 3. Aber ja, die Farbe geht halt immer mehr ab. Soll heißen, wenn ich da in ein paar Jahren wieder hingehe, sind die noch kaputter und bestimmt noch toller.
Mhm. Ja, dann waren da so tolle, so Ebbe- und Flut-Landschaften, also so, die mal periodisch überschwemmt werden. Sieht einfach wirklich sehr wild aus dort im Norden.
So ist das.
Weitergefahren sind wir Richtung Hornhead.
Jo.
Das ist ein Moor, was im Privatbesitz ist, oder so ein Moor auf Klippen im Privatbesitz. Und dort kann man aber trotzdem kostenlos hinfahren und sie lassen einem ein bisschen dort sich umgucken. Man sieht noch so ein paar Weltkriegsstationen. Also generell in Irland war ja nun mal für alliierte Flugzeuge ein Zwischenstopp. Das heißt, auf der gesamten Insel verteilt sind irgendwelche Steinzeichen, die dann Eire, also so der irische Name für sich selbst quasi, darstellen, sodass die Leute wussten, aha, wir fliegen hier gerade über Irland. Und ja, das gab es auch an dieser Stelle. Und ansonsten eben so eine Heide-Moorlandschaft mit schönen Klippen. Ihr habt es schon oft gehört, ihr werdet es noch mehrere Male hören.
Klippen ist, glaube ich, das häufigst erwähnte Wort in dieser Folge. Schreibt uns mal gerne in die Kommentare, wie oft wir das Wort Klippen sagen.
Und der nächste Ort, wo wir hingefahren sind, war der Glenveagh-Nationalpark.
Jo.
Wieder mal weiß ich nicht genau, wie man den ausspricht. Und das ist ein langgezogener See zwischen 2 Bergen. Also auch so ein bisschen wie die schottischen Loch. Ich weiß nicht, wie man es hier ausspricht. Aber wie in den Highlands stelle ich mir das genau hier auch vor. Und dort ist ein kleines Schlösschen, was sich reiche Leute vor irgendwie 150 Jahren dahingestellt haben, mit tollen Garten und einem sehr lustigen Busfahrer, der einem zwischen dem Visitor Center und dem Schloss hin und her fährt.
Normalerweise kostet das Geld und wir sind da hingekommen und haben gefragt, hey, kann man eigentlich nur die Rückfahrt holen? Weil wir dachten, ja, wir laufen halt hin, das sind halt ein paar Kilometer. Und dann sagen die halt, ja, also theoretisch schon, aber ich meine, ist gerade gratis. Wieso, okay, warum ist es gratis? Und die so, ja, es ist egal. Ne? So, okay, gut.
Frag bitte einfach nicht nach.
Genau. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Und dann sind wir damit hingefahren und sind damit dann zu diesem Schloss gefahren. Und beim Schloss stand da so Eintritt 7 Euro und wir haben gesagt, ja komm, also kann man auch mal machen. Ne? Ich meine, ist immer schon da, sieht ja nett von außen aus, vielleicht sieht es auch nett von innen aus. Gehen rein und sagen, hallo, 4-mal bitte. Und die so, ja, es ist gerade gratis. Wieso ist das hier eigentlich alles gerade gratis? Kriegt ihr die Kasse nicht auf? Und quasi so ähnlich, weil deren Terminal war kaputt. Also die können keine Kartenzahlung annehmen und weil sie quasi nicht zumuten, weil so wenig Leute halt Cash dabei haben, dass sie quasi nicht zumuten können, dass man Cash zahlen muss. Und weil sonst die Leute einfach sagen, ja, nein, komm, hier gehe ich ja gar nicht, haben die einfach gesagt, okay, wir machen es einfach gratis, kommt einfach rein, ist egal. Ist natürlich wahrscheinlich jetzt mit oder nicht mehr der Fall, hoffentlich haben sie das Terminal irgendwann gefixt, aber war für uns, wir haben natürlich davon sehr profitiert. Wir haben natürlich dann in gleichem Zug ein bisschen was gespendet, wenn wir schon da waren.
Genau. Und in diesem Schlösschen, gab es ein paar hübsche Räume zu sehen, war jetzt auch kein übertrieben krasses Schloss. Aber
ist also nicht Versailles oder irgendwie Herrn Chiemsee oder sowas, aber ist ja, ne, man kann es trotzdem mal angeguckt haben.
Genau. Und dann gibt es einen kleinen Rundweg um dieses Schlösschen.
Ja, den haben wir nicht gemacht. Also wir sind nicht den kleinen Rundweg gegangen. Es gibt einen kleinen Rundweg um dieses Schlösschen. Der wäre irgendwie so, ja, eine kleine Runde gewesen. Oder aber man biegt halt irgendwo an einer Stelle falsch ab und macht einen wesentlich größeren Weg.
Ich glaube, es ist tatsächlich der Weg, den wir ursprünglich auch geplant hatten, nur dass die Zeitangaben oder die Meterangaben irgendwo mal nicht gestimmt haben.
Na, egal. Da stand ja ein Kilometer, ne? Da stand
ja
rundweg
genau,
ein Kilometer.
Und de facto war es eher eine Stunde, die wir da gelaufen sind.
Ja, sogar noch ein bisschen mehr, ja genau. Also es war weit, weit drüber.
Aber
kann
man
trotzdem
sehr empfehlen.
Keine Frage, ich möchte keinen Ärger. War durchaus sehr hübsch da an der Stelle, definitiv.
Ja.
Nur halt mehr als ein Kilometer. Also prepare for the hike.
Man muss ja ein bisschen mehr Zeit einplanen, aber das, die hatten wir.
Ja. Yeah.
So, dann haben wir uns diesen Nationalpark angeguckt, eben den nördlichsten in Irland. Und jetzt war ein bisschen die Frage, gehen wir, ursprünglich war mal der Plan, dass wir zu Malin Head fahren. Das ist so der nördlichste Punkt von der Insel Irland. Und das wurde uns im Besucherzentrum in Donegal auch durchaus empfohlen. Aber sie meinte, ihr müsst nicht zwangsläufig dahin fahren. Die Landschaften sind da auch nicht krasser als an den anderen Orten dort in der Gegend. Und sie hatte uns andere Punkte genannt, wo wir hinfahren können. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen die kleine Runde. Wir fahren so halb auf diese Halbinsel drauf bis nach, bis zum Lisfannan Beach. Denn hier mussten wir noch ein weiteres Bedürfnis von Miriam befriedigen, nämlich die Sammlung von Seeglas. Also Miriam bastelt gerne und sie liebt es, abgeschliffene Scherben am Strand zu sammeln. Haben wir gesagt, komm, machen wir noch einen Strandspaziergang. Tobi und ich haben Jakobsmuscheln gesammelt und in 20 verschiedenen Farben gefunden. Miriam hat Glas gefunden und dort haben wir den Tag.
Ich habe den Kampf zwischen einer Krähe und einer Möwe beobachtet.
Wer hat gewonnen?
Die Krähe.
Hätte ich mir denken können.
Ja.
So, und jetzt verlassen wir den Boden der EU und fahren
ja, traurigerweise ist das
United
wahr,
Kingdom.
Ja. Ja, und dazu muss man sagen, wenn man UK betritt, muss man mittlerweile ein Visa-Waiver haben, also ETA nennt sich das. Man kennt es vielleicht aus den USA, das ist das ESTA und hier ist es quasi so ähnlich. Kostet 14 Pfund oder sowas, 16 Pfund, irgendwie sowas um den Dreh und ist für 2 Jahre und wir dachten halt so, oh krass, dafür, dass wir das im Vorfeld machen mussten, wird bestimmt voll der Karte Grenzübergang und so, ne, wahrscheinlich mit Reisepass vorzeigen, alle schon so vorbereitet, alle Reisepässe quasi hier auf Anschlag. Und dann fahren wir da lang und plötzlich wechseln die Straßenschilder von km/h auf Meilen und dann fahren wir halt einfach weiter und einfach nichts passiert. Es gibt keine Grenze. Es gibt aber keinen Grenzübergang. Also
genau.
Weder an dieser Stelle noch dann in 2 Tagen auf dem Rückweg. Da gab es einfach keine Grenze. Du fährst einfach durch und kein Arsch interessiert. Also ETA, ich sag mal so, wir brauchen es wahrscheinlich nächstes Jahr, weil wir nächstes Jahr in UK wieder sein werden. Aber also man haben sollte man es auf jeden Fall für einen Notfall, aber es ist nicht so, als ob man sich da irgendwie jetzt in eine Schlange anstellt und eine Stunde irgendwie beim Grenzübergang wartet.
Ganz genau. Irland gehört ja auch nicht zum Schengen-Bereich, das heißt, wir mussten in diesem Fall ja tatsächlich auch unseren Pass vorzeigen oder unseren Ausweis, Person. Als wir dort eingereist sind und damit sind quasi die Sicherheitsvorkehrungen oder die Einreisebedingungen dann auch schon getroffen.
Genau, aber Personalausweis reicht natürlich.
Genau. Und
bei UK reicht ein Personalausweis dann natürlich wieder nicht.
Womit ich mich nicht beschäftigt hatte im Vorfeld war, ob wir dort unsere Handys nutzen können. Ich dachte, in Nordirland brauche ich eine Zusatzoption, weil ja UK nicht mehr in der EU, also auch kein EU-Roaming. De facto ist es aber so, dass viele Anbieter oder die allermeisten aktuell UK noch drin haben. So auch alle unsere 4 Anbieter.
Also Vodafone, Telekom hat es auf jeden Fall, also Vodafone ist eine UK-Firma, deswegen haben die einfach gesagt, okay, wir lassen es einfach drin. Telekom hat es wohl auch und ich glaube, ihr habt irgendwie Aldi Talk.
Ja, mit meinem Aldi Talk hat es auch geklappt, mindestens mal bis Ende des Jahres mit der Option, dass es auch einfach darüber hinaus einfach so weitergeht.
Ja, in Londonderry selbst haben wir, Londonderry, ist irgendwie, diese Stadt hat irgendwie 2 Namen, ich weiß nicht warum. Jedenfalls, da haben wir uns dann aufgetrennt an diesem Abend, denn Miriam und ich haben ein Restaurant gefunden, was so Fine Dining ist und eine gute vegane Option, also gute vegane Option hatte und deswegen haben wir gesagt, ah ja, dann gehen wir doch da hin und waren dann abends dann noch ein bisschen schicker essen, es ist nicht so, als ob wir da jetzt ein super krasses Menü hatten, aber also die hätten ein 8-Gänge-Menü gehabt, in vegan, aber nicht zu der Zeit, wo wir da waren. Ich hatte im extra im Vorfeld dazu angerufen. Dementsprechend haben wir uns einfach quasi 3 Gänge gehabt, ne? Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise. War dementsprechend ja auch wesentlich günstiger. Aber war tatsächlich sehr, sehr gut, was wir da hatten. Wir haben uns dann beides immer so ein bisschen geteilt. Beim Hauptgang hatte ich dann mehr von, also ne, Hauptgang haben wir halt 2 unterschiedliche Sachen bestellt und jedem hatte das, was er bestellt hat, auch besser geschmeckt. So gesehen war es ja eh ganz praktisch. Und ihr seid stattdessen in der Stadt so ein bisschen rumgelaufen.
Genau, denn ich hatte so ein bisschen Sightseeing-Stress. Also ich hatte im Vorfeld gesehen, dass Derry schon auch ganz hübsch aussieht und wollte gerne da was von der Stadt sehen. Wir sind also an verschiedenen Orten gewesen. Es gibt den Abrington Square, wo wir in der Nähe gewohnt haben. Dann läuft man über die Peace Bridge. Also ich meine, Irland ja auch ein schwer gebeuteltes Land im letzten Jahrhundert. Aufgrund von inneren Unruhen und eben diesen Spannungen zwischen Nordirland und Irland. Mhm. Und die ja zum Glück relativ beigelegt werden konnten. Jedenfalls das alte Ausmaß ist nicht mehr vorhanden. Die Peace Bridge drückt das also ein bisschen aus. Wobei man sagen musste, also wir sind dann durch die Altstadt oder die Innenstadt hier gelaufen. Da sind Sachen gewesen, die uns so ein bisschen verwundert haben. Also da sind einfach so 30, 40 maskierte Jugendliche durchgezogen, alle schwarz gekleidet, vermummt und haben Steine geworfen teilweise. Es gab Straßenblockaden, wo irgendwie Pro-Palästina dran stand, also wo ich dachte, okay, das kann ich irgendwie einordnen, warum da Leute protestieren. Ich wusste aber nicht, was diese Jugendlichen da machen. Ich kann nur vermuten, ich habe 2, 3 Tage später, kam es auch in der Tagesschau, es gab wohl irgendwie eine Vergewaltigung von einem 14-jährigen Mädchen.
Versuchte Vergewaltigung von einem 14-jährigen Mädchen.
Ja, kann sein, genau. Ich habe die Hintergründe nicht genau verfolgt. Auf jeden Fall hat das zu rassistischen Ausschreitungen geführt, weil diese vermeintlichen Täter wohl rumänischer Herkunft waren. Und das hat wohl dazu geführt, dass in mehreren Städten in Nordirland irgendwie Leute auf die Straßen sind und richtig Radau gemacht haben.
Mit Nazis doing Nazi things.
Genau. Ob das jetzt hier der gleiche Hintergrund war, weiß ich nicht. Aber es war ein bisschen gruselig. Wir sind dann einfach durch die große Gruppe Jugendlicher durchgelaufen. Die haben uns komplett ignoriert. Und dann war es auch okay.
Ihr seht ja auch kaukasisch aus, so gesehen. Hat man sehr
ja, ja, genau. Aber es war trotzdem wirklich unangenehm in dem kurzen Moment.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Und ja, ansonsten war die Stadt schon ganz hübsch. Also es gab sehr schöne Straßenzüge. Es gab tolle Wandgemälde, zum Beispiel von der Serie Derry Girls. Man kennt die eine Schauspielerin aus Bridgerton. Es gibt eine sehr große Stadtmauer, die eigentlich einmal so um die Altstadt drumherum geht. Und wir haben auch wieder viel Live-Musik aus verschiedenen Bars und Restaurants rausgehört. Waren auch eine Kleinigkeit essen, aber da jetzt nicht in einem Pub.
Jo.
Also Derry, durchaus eine Stadt, wo man gut übernachten kann, wo man gute Essensoptionen hat und wo man, wenn man von keinem Mob irgendwie angefallen wird, einen tollen Abend verbringen kann.
So ist das. Am nächsten Tag ging es für mich zu meinem dritten Highlight des ganzen Urlaubs, nämlich zum Giant's Causeway. Das ist ein Weltnaturerbe in Nordirland und dementsprechend war es natürlich von uns von besonders hoher Relevanz, dorthin zu gehen. Was ist der Giant's Causeway? Letztendlich sind das quasi ganz viele Steine, meisten davon irgendwie hexagonal, also so sechseckig von oben. Säulen, also es sind sechseckige Säulen, die halt so eng beieinander stehen, dass sie eine Fläche bilden, an dem man dann lustig drauf rumlaufen kann. Das macht man auf eigene Gefahr, so wie man vieles im Leben auf eigene Gefahr macht. Es ist uns nichts passiert, es gibt trotzdem Leute, die halt eben ab und zu mal Leute zurückpfeifen, wenn die zu nah ans Wasser gehen, weil auch da knallen ab und zu mal Wellen dagegen und die wollen ja nicht, dass man davon mitgerissen wird. Man kriegt da beim Eintritt noch einen Audioguide in die Hand gedrückt, der erzählt einem dann zu diversen Stellen noch diverse Sachen und sagt, hey, guck mal, wenn du da hinguckst, sieht der Stein aus wie ein Kamel, haha, ist das nicht witzig. Aber ansonsten macht das halt großen Spaß, auf diesen Steinen da rumzuklettern. Man steht ab und zu mal an, um ein Foto zu machen, weil man ist nicht alleine da. Das ist Ding schon wahnsinnig überlaufen, aber man kann da echt gute 2, 3 Stunden verbringen und diese ganzen Wege lang laufen. Vor allen Dingen, weil das ja Gebiet durchaus sehr weiträumig ist. Also es gibt da einen Wanderweg, der da lang führt. Der führt dann eben auch genau zu dem Ort, wo die meisten von diesen Säulen sind, wo man drauf rumlaufen kann. Aber dann auch noch eine ganze Ecke weiter. Und überall da hat man schöne Aussichten auf eine schöne Küstenlandschaft. Man sieht hier mal wieder, unser Irlandurlaub besteht insbesondere aus Küsten und Klippen. So heißt vielleicht auch die Folge. Nein, die Folge heißt ja Freundschaftlich durch Irland, fällt mir gerade ein.
Freundschaftlich durch Irland, genau.
Vielleicht ist der Untertitel Küsten und Klippen.
So ein bisschen noch der Hintergrund, wie das ganze Ding entstanden ist. Also irgendwie zwischen Island und den britischen Inseln war vor Ewigkeiten eine Vulkanlandschaft und hier ist eben ein Vulkanausbruch gewesen, hat dafür gesorgt, dass Lava dort irgendwie in einem Flusstal oder so sehr tief abgesunken ist und dort langsam erstarrt ist. Das heißt, da ist irgendwie nicht so dieser typische Basalt entstanden, der ist auch darüber entstanden, aber in der Tiefe ist eben durch viel Druck und langsames Abkühlen sind diese irren Formen entstanden Und die Küste oder sagen wir mal das Meer hat dann den Basalt weggeschwemmt und übrig geblieben ist eben diese Schicht. Und da sind wir ganz froh drüber. Oder aber, wir haben noch genug Zeit für die Folge, glaube ich, dass ich noch die Legende dazu erzählen kann. In Irland war ein Riese, der wollte sich mit dem Riesen in Schottland auf der anderen Seite des Meeres prügeln. Und um dorthin zu kommen, musste er Steine in den Boden kloppen, damit er da einfach über das Meer laufen kann. Und das sind diese Steine eben. Denn in Schottland ist quasi das Gegenstück, das wohl auch eine Stelle, wo es so ähnlich aussieht.
Ja, man kennt diese Säulen auch aus Amerika. Wir haben, Miriam und ich haben das 2015 in Amerika schon gesehen. Da gibt es nämlich den Devil's Postpile National Monument. Das ist in Kalifornien quasi ähnliches Ding. Das auch gab es einen Vulkanausbruch vor ungefähr 100.000 Jahren. Und da das ist dann eben langsam abgekühlt. Und da gibt es dann diese wunderschönen Formen, die irgendwie aussehen, als wären sie eben Menschen gemacht. Sind sie aber nicht. Sondern diese Atome haben quasi eine sechseckige Struktur. Und deswegen auch, wenn mehrere Atome dran aneinander ballern, bleibt das immer noch sechseckig. Ich bin auch kein Geologe, wie gesagt. Ich bin Steuerberater, also amerikanischer. Ja.
Ich hatte zwar Geologievorlesungen, aber trotzdem fühle ich mich da nicht firm genug, dass alles richtig
wird. Das ist okay, es ist nicht dramatisch. Es ging darum, es ist auf jeden Fall schön, man kann es da toll rumlaufen. Hübsch. Wir mussten am Ende unsere Route so ein bisschen flotter angehen, weil dann hat es doch wieder angefangen zu regnen und ich werde ungern nass. Also nicht, dass ich irgendwie kaputt gehe oder sowas, aber ich mag es halt nicht, klamme Kleidung dann zu haben, während mein Auto fährt. Deswegen bin ich dann den Rest gerannt und bin dann relativ trocken geblieben. Dann haben wir da noch was gegessen. Es gab wieder mal den obligatorischen Falafel-Wrap, weil der Falafel-Wrap einfach überall so quasi the vegan food of choice ist, weil das kriegen wir irgendwie alle noch hin. Und der war super lame, aber gleichzeitig gab es dort auch einen veganen Scone. Völlig random. Ich habe gefragt, so gibt es irgendwie zufällig was aus diesen Backwaren auch vegan? Hat er gesagt, warte kurz, ich glaube der Scone, aber ich gucke ja nochmal nach. Hat in seinem großen Ordner da geschaut, wo eben die Allergene drin stehen und hat gesagt, da können Spuren drin sein. Da habe ich gesagt, ich bin kein Spurenleser, ist mir egal. Und dann haben wir entsprechend auch einen veganen Scone gehabt und noch einen veganen Cookie. Toll.
Ja. Die gesamte nordirische Küste dort oben wird im Grunde genommen die Causeway Coast genannt, ja. Namensgebend eben dieses tolle Weltnaturerbe. Und diese Küste ist eigentlich auch gespickt mit vielen kleinen Orten, wo man anhalten kann und was Schönes sehen kann. Zum Beispiel waren wir ganz kurz beim Dunluce Castle. Wir waren im Hafenort Ballantoy. Dort wurde unter anderem eine Szene aus Game of Thrones gedreht und deswegen war ich auch ganz doll aufgeregt, weil ich mag ja diese Drehorte sehr gerne. Und dort konnten wir quasi den Ort sehen, wo Theon Greyjoy mit dem Schiffchen mal ankommt und dann seine Schwester wieder trifft.
So ist das. Und wir waren noch bei einem kleinen Steinbruch und haben dort eine andere Szene, wurde eine andere Szene gedreht, nämlich wo Brienne of Tarth gegen Lauren Tyrell kämpft. Ich glaube, erste Staffel oder schon, oder?
Zweite. Genau, und das Lustige ist, also es gibt einen relativ berühmten Ort, so über Instagram vor allem, so eine Hängebrücke, die zu einer kleinen vorgelagerten Insel führt und die ist auch so dermaßen überlaufen, dass die da horrende Preise für nehmen.
Jo.
Und diese kleine Mine, dieser kleine Steinbruch, wo diese Szene gedreht wurde, die ich eben, den Ort, den ich sehen wollte, liegt quasi am gleichen Parkplatz. Und jetzt darf man eigentlich nur zu diesem Parkplatz fahren, wenn man auch ein Ticket gekauft hat für die Hängebrücke. Und wir fuhren da so runter und ich meinte so, Mist, da werden wir sicher gleich gefragt werden, aber ich habe eine Idee.
Und der Typ fragt und so, habt ihr online reserviert?
Und ich so, nee, aber wir wollen ja gar nicht zu der Brücke, wir wollen ja zur Quarry. Und er sagte, Game of Thrones. Und ich so, ja, ganz genau, da wollen wir hin.
Und dann hat er gesagt, alles klar, kein Problem, fahrt unten auf den Parkplatz und dann geht er einmal die Weg runter und dann ist das okay. Und so konnten wir da eben entsprechend gratis parken. Game of Thrones ist quasi das Passwort.
Genau. Ansonsten haben wir an dem Tag gar nicht mehr viel von den Orten mitgenommen, weil es sich auch wieder ein größerer Regen angekündigt hat und wir auch, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen müde waren, aber es war jetzt schon so, dass so dieser Druck, so alles sehen zu wollen, war definitiv nicht mehr vorhanden und es war einfach ein, wir haben so tolle Sachen heute gesehen, lass mal jetzt keinen Stress schieben und sind dann relativ schnell Richtung letztem Stop für mich durchgerast, nämlich nach Belfast. Ich merke jetzt gerade, dass ich dachte, wir kommen mit der Zeit sehr gut hin, aber du hast ja gleich noch mehr zu erzählen.
Richtig,
sorry.
Mir fehlen noch 5 Tage, ich werde die einfach schnell zusammenfassen. Belfast ist die Hauptstadt Nordirlands. Dort gibt es ein großes Titanic-Museum. Das haben wir allerdings nicht von innen gesehen, sondern nur von außen. Wir sind durch die Stadt gelaufen. Dort gibt es auch entsprechend schöne Glasfenster, die überall in der Stadt verteilt sind, auch von Game of Thrones, von verschiedenen ja, also einfach Darstellungen mit Symbolen und Charakteren, die dort abgebildet sind, durchaus sehr hübsch.
Ja, Tobi und ich waren abends noch in einem Pub, wo fantastische Live-Musik war, und zwar eigentlich Pop-Songs, die so jazzig von einer Sängerin und einem Pianisten wiedergegeben wurden, und es war wirklich so cool. Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut-Momente, und das war nochmal ein richtig toller letzter Abend für mich. Und Belfast selbst, jetzt nicht übermäßig hübsch, aber auch eben sehr viel mit Straßenkunst, also wirklich riesige alte Fabrikgebäude oder irgendwelche Mauern, die voll mit Graffiti sind, aber in wirklich guter Qualität, also richtig künstlerisch haben sich da Leute ausgetobt.
Und wahnsinnig leer.
Das stimmt, ja, wir hatten irgendwie da mehr Leute erwartet.
Ja.
Das Titanic-Museum hätte ich wirklich auch gerne mitgenommen, weil ich, also Titanic ist so einer der Filme aus meiner Kindheit, die mich total fasziniert haben. Das heißt, dafür würde ich definitiv nochmal wiederkommen, das mitnehmen und auch nochmal ein paar weitere Drehorte aus meiner Game of Thrones-Reihe mir angucken, die rund um Belfast verteilt sind. Ansonsten Belfast selbst nicht übertrieben spektakulär. Wir waren in der City Hall drin, großes Rathaus.
Genau, das ist schon der nächste Tag, aussieht. Nicht wahr? Weil abends haben wir das nicht mehr gemacht. Am nächsten Tag waren wir dann auch nochmal gut essen in einem veganen Café, der aus Ultra sehr leckere Sachen gemacht hat. Und dann sind wir entsprechend weitergefahren. Denn es war der Tag des Abschieds, es war der Pfingstmontag, es war der 9. Juni, der Tag, an dem ihr beide schon zurückgeflogen seid. Das Schlief. Heißt, wir sind von Belfast aus hinuntergedüst nach Dublin und haben euch dort dann am Flughafen abgesetzt.
Ja, die Fahrt ging relativ schnell. Ich glaube, da ist man nur eine gute Stunde gefahren. Also Dublin und Belfast sehr nah beieinander trotzdem oder relativ gut eben verbunden.
Ja.
Und normalerweise bin ich ja nach einem Urlaub immer sehr, sehr traurig, dass es nach Hause geht. Und das war hier durchaus auch. Ich hätte definitiv gerne noch mehr Zeit in Irland gehabt. Aber dennoch hatte ich das Gefühl, einfach einen tollen Überblick über das Land bekommen zu haben, nochmal deutlich mehr gesehen zu haben als letztes Mal. Und ich war einfach so rundum zufrieden.
Genau. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten für die letzten 5 Tage, die Mira und ich ja noch alleine verbracht haben. Am gleichen Tag, also am 9. Juni, waren wir abends dann noch, also nachmittags in Mount Usher Gardens. Ist eine kleine Gartenanlage, ein bisschen südlich von Dublin, die um 17.30 Uhr schließen. Um 16.20 Uhr oder sowas waren wir da und haben gesagt, gibt's irgendwie Rabatt, weil wir jetzt so spät sind? Und die so, also nee, um 4 waren wir da, genau. Gibt's irgendwie Rabatt, weil wir so spät sind? Die so, I don't know about any discount, but you're both students, right? Ich so, ja, klar, natürlich. Ja, genau, alles klar, dann kostet das so und so viel. Prima, vielen Dank. Ja, ist also einfach nur eine kleine Gartenanlage. Man kriegt noch so einen Zettel in die Hand gedrückt, wo man nachlesen kann, was für Bäume das sind, weil da hat jemand quasi Bäume aus aller Welt gesammelt. Also unter anderem auch sehr viele neuseeländische, die dann dort wachsen. Und das ist natürlich immer schon besonders schön, weil wir ja mit Neuseeland so eine schöne Reise verbinden. Wir sind dann weitergefahren nach Glendalough und waren da in einem Airbnb zusammen mit einer Katze, die uns den Abend über begleitet hat und dort auch mit uns in unserem Zimmer gechillt hat. Also die Katze lief da am Anfang schon rum und wollte auch gestreichelt werden und so. Und wir haben dann die Hausbesitzerin gefragt, so ey, dürft ihr die mit rein? Und die so, ja klar, wenn ihr wollt. Aber ihr müsst aufpassen, es kann sein, dass sie mit euch im Bett schläft. Und wir so, oh nein, oh, das wäre ja fatal, oh, bitte nicht. Kleiner Scherz. Sie hat aber nicht bei uns im Bett geschlafen, weil sie dann abends ist rausgegangen, aber sie hat den Abend mit uns verbracht und auf und um uns herum geschlafen. Das war süß. Am nächsten Tag haben wir dann eine größere Wanderung gemacht, das bei Glendalough, wirklich, also wir sind vom Airbnb aus irgendwie so 2 Minuten Auto gefahren und dann ging auch die Wanderung los. 15 Kilometer waren es insgesamt. Da gibt es so eine relativ bekannte Route, die man da laufen kann, die auch an so einem Friedhof vorbeiführt mit so einer kleinen Kirche dran. Das sind der Upper Lake und der Lower Lake, um die man dann drumherum läuft und da wirklich einen sehr, sehr schönen Ausblick hat. Der Weg durchaus sehr anstrengend, weil teilweise halt sehr steil, also auf den 15 Kilometern sind es 450 Höhenmeter, auch, also jetzt nicht extrem, nicht alpin, aber ja, man läuft halt eben nicht auf super befestigten Wegen, sondern muss ein bisschen auch über Steine kraxeln. Aber auch das haben wir entsprechend gut hinbekommen. Wir hatten an dem Tag wirklich nichts anderes vor, außer diese Wanderung zu machen und dann abends entsprechend weiterzufahren nach Wexford. Und das haben wir dann entsprechend dann auch gemacht. In Wexford selbst waren wir dann abends noch japanisch essen. Das war sehr gut und sehr lecker. Warum sind wir nach Wexford gefahren? Weil wir von dort aus noch ein bisschen weiter südlich hingefahren sind am nächsten Tag, nämlich zu den Kilmore Key heißt es, genau. Warum nach da? Die Stadt selbst kann der überhaupt nichts richtig, aber von dort fährt eine Fähre zu Great Salty. Da gibt die Salty Islands, Great und Small Salty, keine Ahnung. Great Salty ist jedenfalls die, die wir angefahren haben. Little Salty ist die andere natürlich. Great Salty ist eine unbewohnte Insel, auf der super viele Puffins leben. Super viele heißt wirklich mehrere hundert. Und das ist eine große Puffin-Kolonie. Puffins, wie gesagt, Papageientaucher, sehr klein, irgendwie paar 20 Zentimeter groß. Super extrem süße Vögel. Ich weiß gar nicht, was sie sich erlauben, dass sie so knuffig sind. Und die sind so viele davon, die da rumleben und halt so ein bisschen neugierig sind und dementsprechend auch nah an einen halt rankommt. Man soll, darf und wird sie auch nicht berühren. Ne? Da gibt es auch Leute, die auch entsprechend darauf aufpassen. Aber man kann wirklich sehr, sehr schöne Fotos machen, weil die da einfach rumleben und süß sind. Also wir haben da mehrere Stunden verbracht. Wir hatten ja Hin- und Rückfahrt gebucht. Ich glaube, 3,5 Stunden hatten wir insgesamt auf der Insel, wo wir einfach nur Puffins angeguckt haben. Wir sind da rumgelaufen und haben Puffins angeguckt und dann haben wir uns hingesetzt und haben eine halbe Stunde lang da gesessen und Puffins angeguckt und es war einfach ein ganz, ganz fantastischer Tag. Ging nicht besser. Und wir hatten halt großartiges Wetter. Es war bewölkt, aber hat überhaupt nicht geregnet und am nächsten Tag hat es halt richtig geschüttet. Dementsprechend froh waren wir dann.
Ja, jetzt kurz Andreas aus dem Schnitt. An der Stelle möchte ich erwähnt wissen, dass man bei dem Puffins angucken darauf achten sollte, dass die überhaupt da sind. Und diese Puffin-Saison, die geht letztendlich, also online wird gesagt, von Ende März bis August. Ich würde mal lieber damit rechnen, so Mai, Juni. Also das ist sogar die gute Zeit, da zu sein, weil da brüten die tatsächlich, beziehungsweise da sind sie eben an Land, bevor sie sich dann wieder ins Wasser aufmachen. Das heißt, Mai, Juni, Juli, Mitte Juli fängt es da schon an, weniger zu werden. Also lieber so Mai, Juni die Ecke da sein, dann habt ihr gute Chancen, dass da einige Puffins zu sehen sein werden.
Am gleichen Abend, als wir Great Salty angeguckt haben, waren wir dann nochmal im gleichen japanischen Restaurant essen. Denn guess what? Wexford hat jetzt nicht so viel vegane Auswahl. Aber wir haben halt andere Sachen im gleichen japanischen Restaurant gegessen und es war sehr gut. So, am nächsten Tag war es, wie gesagt, sehr regnerisch. Ich hatte dann morgens mal ChatGPT gefragt, habe gesagt, ey, ich bin jetzt hier in Wexford in der Nähe. Wir wollen heute Abend noch nach Bry fahren. Was geht denn hier so? Was soll ich denn machen, wenn es jetzt so regnet? Und dann sagt er halt, yo, guck dir halt Johnstown Castle an. Habe gedacht, alles gut, dann gucken wir uns das Johnstown Castle an. Das ist natürlich praktisch, wenn es regnet, weil du bist halt einfach nur drin unterwegs. Wir haben dann nachher halt so ein bisschen nur noch genieselt, da haben wir dann auch noch eine relativ große Runde im Park gedreht. Das war natürlich dann weitaus weniger überlaufen und dementsprechend noch so ein bisschen romantisch, weil ne, so leichter Nieselregen, wir hatten natürlich Schirme dabei, sind also trocken geblieben und sind dann da um diese auch Seen halt rumgelaufen, war noch so eine kleine Gartenanlage und das war durchaus, das hat echt viel Spaß gemacht, obwohl es halt eben so Niesel oder vielleicht sogar, weil es eben so ein bisschen genieselt hat und auch so neblig war das dann durchaus eine sehr, sehr nette Runde, die wir da gedreht haben in Johnstown Castle. Abends waren wir dann entsprechend in Bray, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ist eine Stadt südlich von Dublin. Und warum waren wir da? Weil wir halt eben noch nicht nach Dublin selbst rein wollten. Dort hatten wir tatsächlich auch ein Hotel. Also kein Airbnb, keine Ferienwohnung, sondern ein Hotel. Bry selbst waren wir nur am Strand und am nächsten Tag morgens dann frühstücken. Dieses Hotel hätte zwar ein Frühstück gehabt und wir haben gefragt, gibt es vegane Optionen? Haben die gesagt, ja, wir haben Mushroom on Toast. Haben wir gesagt, ja, danke, bitte wirklich nicht. Haben gegoogelt und haben ein vegetarisches mit sehr vielen veganen Optionen Café gefunden, in 10 Minuten fußläufig entfernt und haben morgens fantastische Granola bzw. Pancakes gegessen. Also große Empfehlung dafür. Wir waren dann an diesem Tag, also wir reden vom 13. Juni jetzt noch im Powerscourt Estate. Das ist auch eine große Gartenanlage, weil da steht zwar ein großes Haus drauf, das ist aber nicht besichtigbar. Also im Sinne von, da sind halt so kleine Läden, halt irgendwie so Souvenirläden, beziehungsweise auch ein Café und sowas. Aber jetzt nicht so, dass man da noch irgendwelche schlossähnlichen Räume angucken konnte. Dementsprechend waren wir nur im Powerscourt Estate unterwegs und sind dann von da aus weitergefahren nach Dublin. Dort haben wir einen Freund von mir getroffen, der ein Arbeitskollege ist und dort wohnt mittlerweile. Er ist immer noch ein Arbeitskollege, arbeitet immer noch für die KPMG, allerdings jetzt aus Dublin heraus. Und das war sehr schön, ihn dort zu treffen. Und abends waren wir dann gemeinsam in Riverdance. Riverdance ist eine irische Stepptanzshow, die man früher mal aus dem Eurovision Song Contest hat sich quasi gebildet. Und jetzt seit 30 Jahren, dass diese Show aufführt, die unfassbar beeindruckend ist. Also wie krass schnell man seine Beine bewegen kann. Wirklich ein ganz großes Ding. Also hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Show zu sehen. Und super Glück gehabt, dass wir wirklich noch irgendwie, ich glaube 2 Tage vorher wurden da für uns die Tickets gekauft, derer 6 Stück, weil er, seine Frau und seine beiden Kinder auch noch mit dabei waren. Und wir wurden sogar eingeladen. Vielen Dank, Martin, an der Stelle. Am nächsten Tag hat es dann wieder geregnet. Ursprünglich wollten wir eigentlich noch eine Wanderung machen, fiel dann aus und stattdessen haben wir Brettspiele gespielt. Weil die Familie sehr brettspielaffin ist, haben wir einfach gemeinsam das schöne Spiel Flügelschlag, beziehungsweise auf Englisch Wingspan, gespielt. Und dann hatte Martin noch ein Auto gemietet, mit dem wir dann zum Flughafen gebracht wurden. Der Rückflug war derbst uninteressant, also so wie ein Flug sein sollte. Einfach 2 Stunden lang in der Luft gewesen. Ich habe die Fahrt die ganze Zeit gelesen. Und dann waren wir zu Hause und plötzlich waren es zu Hause halt irgendwie 12 Grad mehr, als wir losgeflogen sind. Das heißt, wir hatten auf dem Flug halt irgendwie noch Jacke an und als wir dann in Frankfurt gelandet sind, erstmal alles ausgezogen, weil es so warm war. Und damit ist der Urlaub auch schon vorbei. Und Dominik, vielen, vielen Dank. Es war ein ganz fantastischer Urlaub mit dir und Tobi natürlich auch. Auf, dass wir nächstes oder übernächstes Jahr wieder eine ähnlich tolle Reise gemeinsam machen werden.
Ja, bitte, danke ebenso.
Und damit verabschieden wir uns für diese Folge und wir hören uns in 3 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ja, kurze Erklärung, warum es am Ende so ein bisschen gerusht war. Wir hatten nur noch 5 Minuten Zeit. Das liegt daran, dass wir irgendwie so wahnsinnig wichtige Termine hatten, zu denen wir noch hin mussten, sondern weil die Aufnahmesoftware, die wir verwenden, Riverside, nur 2 Stunden Timeframe quasi gratis anbieten. Ab danach kostet das immer so eine Niere und das Erstgeborene, deswegen müssen wir uns halt immer auf die 2 Stunden limitieren. Haben wir ja auch geschafft. Dom hat sich halt so ein bisschen mehr Zeit gelassen bei unserem gemeinsamen Teil der Reise, sodass ich dann für die letzten 5 Tage noch so sage und schreibe 5 Minuten hatte, bevor die 2 Stunden denen rum waren. Ging sich ja dann aus, aber war halt eben ein bisschen hektisch am Ende. Nichtsdestotrotz, es war eine ganz, ganz famose Reise, die wir da gemeinsam gemacht haben. Ich glaube, das kam auch wieder in der Folge sehr gut rüber und wir können uns gar nicht glücklich genug schätzen, dass Miriam und ich so tolle Freunde haben mit Dom und Tobi, mit denen wir gemeinsam so eine schöne Reise machen können. Also sehr großartig. Wir überlegen schon, wo es denn das nächste Mal hingehen könnte. Portugal oder Griechenland steht aktuell irgendwie so hoch im Kurs, dass man sagen könnte, ja, vielleicht wäre das doch was für nächstes oder übernächstes Jahr, wo wir dann gemeinsam wieder so eine schöne Reise machen können. Gut, das war es jetzt aber wirklich für diese Folge. Wir hören uns in 3 Wochen wieder, dann wieder mit einem Gast, denn davon lebt dieser Podcast ja eigentlich von euch als Gästen. Deswegen, wenn ihr Interesse habt, bei uns bei der Folge mal mit teilzunehmen, dann meldet euch gerne bei uns an kontakt@labroad.de oder bei Instagram an labroad_pod. Dann nehmen wir euch gerne mit auf unsere Liste auf. Wir schreiben euch dann an, machen Termine aus und dann reden wir gemeinsam über eine von euren Reisen. Denn das ist ja die Idee dahinter. Ist es nur so, wenn wir auch selbst schöne Reisen gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel die oder demnächst, ne? Meine Schwester wird demnächst in Wales sein und darüber wird es natürlich dann auch eine Folge geben, wo sie dann über Wales berichten wird. Die Folge ist allerdings erst in der Zukunft, weil sie bisher noch nicht da war. Nächste Folge also wieder mit einem Gast. Wir wissen auch schon wer, wir haben auch schon einen Aufnahmetermin und das wird ganz besonders toll. Und deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle nochmal Tschüss und bis in 3 Wochen.